Im Podcast-Sumpf. Wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Podcast-Sumpf. Mein Name ist Medi Müller. Es ist Folge 84, glaube ich. 84, ja, ich bekomme ein positives Nicken. Und mir gegenüber sitzt die zauberhafte
Tina mit K. Hallo.
Jo,
Folge. Zum Glück klang das gar nicht runtergeleiert, was du gerade gesagt hast.
Ich kann nochmal anfangen.
Nee, dann wäre es schon das dritte
ich
Mal.
Ich kann das auch erotisch machen.
Nee, lass mal.
Herzlich willkommen. Folge 84. Aber da sind wir schon beim ersten Thema.
Ja.
Weil, also gut, das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber ich hatte ja schon mal dir erzählt, dass ich demnächst im Posthofkeller auftrete.
Mhm.
Das habe ich dann aber rausgenommen, weil das war alles noch so jung und so knospisch. Nennt man das so, knospisch? Wenn die Knospen noch so klein sind, knospisch. Eigentlich haben wir ein neues Wort erfunden, auch gut. Und,
das heißt übrigens Neologismus, Wortschöpfung.
Ah.
Haben wir neulich nachgesucht,
hättest
nach dem
du
Wort.
Hättest du als Klugscheißer aufheben müssen. Egal, kannst du dir vielleicht nochmal
irgendwann. War jetzt voll spontan.
Ein spontaner Klugscheißer.
Als wir neulich überlegt haben, was ich erfunden habe, als ich feldig und parkig gesagt hatte.
Ah, okay. jedenfalls
Posthofkeller.
Also, der Posthofkeller. Knoppig. Der Posthofkeller ist eine Kleinkunstbühne in Hattersheim.
Hattersheim,
genau. Ah. Und das hat ein bekannter Kumpel, Freund von mir übernommen. Den ich von der Fasnacht noch kenne.
Mhm.
Wir sind zusammen aufgetreten bei den Latenge und haben uns da hinter der Bühne sehr gut verstanden, bei dem einen oder anderen Shoppen und haben auch nie so den Kontakt verloren über die Jahre, obwohl es die Latenge schon seit, glaube ich, 3 Jahren nicht mehr gibt. Und jedenfalls hat der diesen Posthofkeller übernommen, diese Kleinkunstbühne, ist ein schöner alter Kohleweinkeller, keine Ahnung, im Posthof in Hattersheim. So, für Atemlose ist das auch nichts.
Hattersheim.
Der Posthof, wie der Name schon sagt, war früher die Pferdepoststation für die Gegend da. Ich weiß nicht, ob das nur für Hattersheim war oder so. Aber das ist halt relativ groß, mit so einem großen Gebäude, wie man es kennt, mit so einem Hof in der Mitte und so. Und da ist dieser Keller und da ist eine kleine Bühne. Und da gehöre ich jetzt zum Ensemble.
Oho.
Ja, man hat ein Ensemble gegründet mit mehreren Künstlern. Einer davon bin ich und ich bekomme da mehrere Shows.
Ach, schön.
Die eine Show ist das Kellerduell. Da hole ich mir ein paar Promis auf die Bühne. Henny Nachtsheim hat schon zugesagt.
Also so Lokalkoloriten?
Ja, genau. Tim Frühling hat zugesagt, Thomas Ranft hat zugesagt. Wir haben Martin Schneider angefragt.
Ah.
Wir haben, hier so ein paar Fastnacht-Frauen, die kenne ich aber nicht. Die hat der Markus da irgendwie und wir suchen noch so ein paar Promis. Also wenn ihr einen kennt, der da mal gerne mitmachen will. Das Konzept ist ganz geil. Das ist nämlich eine Mischung aus Inas Nacht und Wer wird Millionär oder so. Also das Konzept
Wer wird Inas Millionär?
Inas Millionär, genau.
Über Nacht.
Also jedenfalls, das Ganze hat ja auch ein bisschen Kneipencharakter da in diesem Keller. Und dann ist es so, dass der Promi, also es gibt jeweils drei Interviewabschnitte, Talk. Aber nicht so hier, sag mal, was machst denn du so, sondern anhand von zum Beispiel unvollendeten Sätzen, wie wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich als allererstes, wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre das und so. Ne?
Mhm.
Und dann im dritten Talkteil darf das Publikum fragen, das heißt, die kriegen vorher hier so Bierdeckel oder irgendwas auf den Tisch, wo sie Fragen stellen können. Die kommen dann auf die Bühne und dann machen wir den letzten Talkteil über die Fragen aus dem Publikum.
Wie groß ist das so? Wie viel Publikum passt da rein?
84 Leute passen da rein.
Okay,
das ist ausverkauft, ist bestuhlt, ja, ganz schnuckelig. Die Spiele ist so, dass einer aus dem Publikum gegen den Promi antreten darf. Das heißt, wer mitmachen will, wirft seinen Namen in den Hut, da wird dann rausgezogen und der darf dann antreten, dann kann man auch was gewinnen. Zum Beispiel 2 Eintrittskarten für eine Veranstaltung, Posthofkeller. Oder ein handsigniertes Buch von dem berühmten Kultautor Medi Müller. Oder solche Sachen. Ja.
Schön.
Und zwischendrin gibt es noch ein bisschen Live-Musik. Also, Da gibt es noch einen an der Klampfe, der was singt.
Ja, ich wollte gerade nochmal nachfragen, du hast gerade ein Künstlerensemble genannt. Genau. Sind das auch wirklich nur Künstler oder gibt es auch Künstlerinnen?
Nein, natürlich auch Innen.
Ah.
Ein Ensemble ist doch weiblich, männlich.
Ein Künstlerinnen-Ensemble.
Eigentlich gibt es da mehr Frauen.
Gut.
Ja. Und wo wir jetzt beim Thema Frauen sind, jetzt pass auf, die geilste Show, im wahrsten Sinne des Wortes, die in Planung ist und die so richtig cool wird, erotische Lesung, aber nicht so ganz ernst gemeint. Verstehst du? Wir sind, also das Lustige ist, das ist angefragt worden aus dem Publikum. Also da hatte ich schon ein paar Veranstaltungen gemacht. Es gibt hier so Discoabende für U50. Dann gibt es hier, also viel Live-Musik wird da gespielt, so kleine Bluesbands und so Sachen. Also müsst ihr einfach mal gucken. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Posthofkeller.de, da sind alle Veranstaltungen, sehr viel Musik. Aber halt auch so, also ich bin so eher so der Showtyp dann, ne? Also für so andere Sachen. Es ist geplant, ein Musical aufzuführen, ein kleines. Krimi-Dinners ist geplant und so weiter. Also sehr vielseitig das Programm. Mhm. Also richtig geil. Es gibt, wie heißt es, Date und Dance. Also erst daten, dann tanzen. Mhm. Also es gibt vorhin Speed-Dating und hinterher wird dann nochmal so Disco gemacht quasi. Eigentlich auch ganz geil. Da kannst du dich kennenlernen, dann kannst du tanzen danach.
Aber alles für das fortgeschrittene Alter, oder?
Ja, ja. Ja, das ist schon auf, also ab 40 geplant.
Okay.
Weil der
also Gen X.
Genau. Ja, weil wir sind auch Gen X, beide, also Markus und ich auch. Der hat festgestellt, also letztes Jahr hat es so ein Jüngerer gemacht und der hat von 100 Veranstaltungen 92 absagen müssen.
Oh nein.
Und der hat auf ein junges Publikum gezielt und das funktioniert einfach nicht.
Nee.
Weil du kommst da nicht hin, du kommst da nicht weg.
Ja.
Ja, Hattersheim ist nicht so gut angebunden. Ja. Und dann ist es schon gut, wenn du dir ein Taxi leisten kannst. Und das können halt die Jungen nicht.
Oh, ja.
Ja, deswegen auch, ich weiß nicht, warum die werberelevante Zielgruppe zwischen 26 und, weiß nicht, 45 liegt oder so. Wie sind die mit dem Geld? Das raffen die nicht. Aber ist mir egal. Jedenfalls ist es so, das Konzept. Und die erotische Lesung ist dann folgendermaßen. Also es kam ja so, dass während einer Veranstaltung ist der Markus angesprochen worden von einem Gast oder Gästin, Gast, einem weiblichen Gast. Und die hat gesagt, ihr macht doch mal hier so Hausfrauenpornos auf die Bühne und so.
Hausfrauenpornos.
Ja, und ist total geil. Ich bringe die ganzen Freundinnen, springen alle mit, wir kommen alle und so. Und dann, was ist denn das? Er wusste nicht, was das ist. Gell? Und dann habe ich dem erstmal erklärt, naja, das ist hier so halt, ne, hier. Und dann habe ich gesagt, hier, hört euch mal Drama Carbonara an, das ist so ähnlich.
Das hätte ich jetzt gar nicht in die Kategorie gelegt.
Naja, das ist ja schon so Herzschmerzkram. Ich sage das ist jetzt kein erotisch, ja, aber das ist halt auch wirklich so.
Ja, das ist aber
so blöde.
Überzogen, äußerst kritisiert, kritisch hinterfragt, diese ganzen Groschenromane vorgetragen, genau. Um dann die Frauenfeindlichkeit und so weiter da rauszuholen.
Aber ich habe für Drama Carbonara schon zwei Hörerinnen gewinnen können.
Ach, schön.
Die sind dann gleich Feuer und Flamme gewesen. Und jedenfalls machen wir das so, also wir haben zwei Frauen, die Michi und die Lisa, die schreiben die Dinger, so 20 Minuten. Mhm. Und die Katja und ich, wir gehen auf die Bühne und wir lesen im Wechsel, jeder liest eine Geschichte. Mhm. Während der andere liest, hat der andere eine Tischglocke und wenn er eine Frage hat, kann er drauf drücken und sage, Moment, ich würde gerne mal wissen, warum das und das. Das Publikum hat die Möglichkeit, jedes Mal mit dem Ruf Fabio die Veranstaltung zu unterbrechen, eine Frage zu stellen oder eine Anmerkung zu machen.
Okay, das ist wie bei Drama Carbonara.
Ja.
Drama Carbonara Baby.
Jetzt pass auf, was ist Fabio?
Ja, was ist Fabio?
Fabio? Fabio, kennst du diese Nackenbeißer? Die Romane mit dem vom Winde verweht Typen davor?
Nee.
Echt nicht? Hier so, wo der Typ über der Dame muskulös hängt und sie im Wallen
ach so,
unter ihm hängt.
Ja.
Am besten noch an den Klippen von Dover.
Ja,
oder
also
so.
Auch so Cover von so Groschenromanen.
Genau. Groschen-Hausfrauen-Pornos.
Na, halt, ne? Bitte.
Dieser Typ, den gab es wirklich. Und der heißt einfach, das ist der Fabio Lanzoni. Der Fabio Lanzoni, der sieht aus wie so ein scheiß Chippendale. Ja? So lange Haare, super Muskeln, ne? Und immer nackig. Und immer hier Haare im Wind. Und der Typ ist auf 1400 Buchcovern. Der Typ ist eine Legende. Ja, und immer so Piratenkram oder so. Also musst du mal googeln. Ich ja, lach mich kaputt.
Jetzt das erste,
Fabio Lanzoni.
Angezeigt Lanzoni. Wurde, als ich Fabio eingegangen.
Genau.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
so geil. Und wir haben uns da so lustig drüber gemacht, Alter, dass wir gesagt haben, wir bringen das auf die Bühne. Also wir haben jetzt so eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet mit Hausfrauenpornos.
Und bitte nenn es nicht Hausfrauenpornos.
Das ist ja nur der Arbeitstitel. Und wir werden dieses Jahr, also eine Halloween-Veranstaltung werden wir machen. Und es gibt noch zwei andere Lesungen. Also das eine soll ein bisschen realistischer sein, das andere mit Fantasy-Momenten. Und das Geile, also der Kick an der ganzen Sache ist, die Katja und ich, die lesen, wir wissen nicht, was kommt.
Ja, natürlich nicht.
Ja, wir kriegen eine Box, da sind die Geschichten in einem versiegelten Umschlag. Und es gibt eine Kurzanleitung vorher mit den Charakteren, wer was ist und wie der gesprochen werden soll, also auch mit Dialekt. Und wir müssen es dann quasi umsetzen. Dann kriegen wir noch eine Box mit Utensilien, also wenn es um Arzt geht oder so, ist vielleicht ein Stethoskop drin und so, das können wir dann während der Lesung einbauen. Also das gibt einen richtig coolen Abend. Also selbst wenn die Hütte nicht voll ist, haben wir bestimmt einen Haufen Spaß dabei. Aber ich hoffe, dass das gut läuft, weil es wird richtig witzig. Und es ist vom Publikum gewünscht, sozusagen.
Ja, also können ja die Conny und ich uns schon mal als Publikum anmelden.
Auf jeden Fall. Also ich kriege natürlich Gästekarten.
VIP-Tickets.
Ja, auf jeden Fall.
Meet and greet.
Das wird so witzig. Also da werden wir einen Haufen Spaß haben. Ja, das ist die eine Sache. Und was ich noch vorhabe, ist ein Schlagerabend. Und zwar kombiniert mit einer Geschichte. Also ich schreibe eine Geschichte, die sich anhand dieser Schlager quasi erzählt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Aber wie gesagt, hier nochmal der Tipp. Geht auf posthofkeller.de. Da sind jede Menge Veranstaltungen schon geplant. Super Sache für die Gen Z. Nee, Gen X.
Nee, um Gottes Willen, Gen X.
Wir sind X, gell?
Wir sind X, ja.
X, also das zielt da wirklich darauf hin und auch Instagram und so, Posthofkeller Hattersheim, da findet ihr das. Aber mal folgen, schreibt es in die Kommentare.
Die Kommis.
Ja, genau, das wollte ich nochmal loswerden.
Cool, das klingt lustig.
Ja, hast du was zu berichten?
Ja, ich habe ja jetzt länger schon in jeder Folge, glaube ich, was zu meiner Reha gesagt und ich habe jetzt endlich einen Termin für die Reha. Ich habe eine Einladung bekommen. Mhm. Ich werde am 9. Juni.
Am 9. schon?
Ja, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder Absicht, einen Tag nach meinem Geburtstag in die Reha-Klinik gehen für mindestens 5 Wochen, also bis zum 14. Juli. Was bedeutet, für die Juli-Folge, also die Aufnahme im Juni, könntest du noch mal Philipp und Thomas als Gäste anfragen.
Die haben eigentlich schon zugesagt.
Haben sie schon?
Ja.
Ach, das ist ja schön.
Ja, das wird passieren.
Super.
Genau. Wir haben noch keinen Termin, wann wir aufnehmen, aber die haben schon ihre Instruktionen erhalten und sind da gebrieft.
Ja, wunderbar.
Es wird eine Dreierfolge.
Ja.
Wir wissen noch nicht, ob jeder 2 Podcasts vorstellt.
Das
oder
wird zu viel, glaube ich.
Nicht 2, die jeder einen oder wir, jeder nur einen. Mal gucken.
Jeder einen Podcast und, ja, und einen Film besprechen.
Viel Gelaber zwischendrin. Dummes Wollen. Nee, da freue ich mich auch schon drauf. Also jetzt nicht, dass du weg bist, natürlich, Tine. Ich habe dich viel lieber hier sitzen, ist ja klar.
Das weiß ich sehr zu schätzen, aber das soll mir ja gut tun.
Ja, das ist ja für meine Gesundheit. Ich hoffe doch, dass du danach frisch und neugeboren zurückkommst und wir weitere Podcasts aus dem Sumpf ziehen können, selbstverständlich.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, ansonsten war mein Monat eigentlich relativ vom Hund geprägt. Jeden Tag ein bisschen besser.
Also sehr schön.
Mittlerweile bin ich doch schon zufrieden. Noch nicht hundertprozentig, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, es sind jetzt knapp 4 Wochen, ne?
Die genau, bei euch ist. Ja, morgen sind es 4 Wochen.
Genau. Und jetzt lässt er sich auch von mir streicheln. Also der macht riesen Fortschritte, ja, der Hund. Der ist super. Der ist super. Das kriegt er hin.
Ja. Aber ich bin es nicht gewohnt. Normalerweise müssen die Leute mich knacken und nicht ich die Leute knacken. Deswegen muss ich den Hund knacken. Das kann ich halt noch nicht so gut, aber ich kriege das hin.
Ja, das finde ich auch sensationell. Das heißt ja immer, man kriegt immer den Hund, den man braucht.
Ja, ja, doch. In meiner jetzigen Lebensphase, wo viel Veränderungen anstehen, im positiven Sinne, glaube ich aber eher, weil ich werde jetzt demnächst die Dienstgruppe wechseln.
Wirst du?
Ja.
Hast du die Zusage gekriegt?
Ja, das ist 90% sicher. Ja, das mit Posthofkeller, das regt mich total auf, also positiv, weil ich so viele Ideen habe und so sprudeln. Und das Geile ist, der Markus, der lebt meinen Traum, weißt du? Mm. Also der hat die Eier, so ein Ding aufzumachen, hätte ich nicht, weil das ist auch sau
viel
Arbeit.
Das ist sein Hauptding.
Ja, ja, der macht nichts anderes jetzt. Oh, ja. Und, aber er ist nur in roten Zahlen, sagt er immer wieder. Ich mache für den auch die Plakate. Der sagt, ja, was willst du denn dafür? Ich sage, nix, hör auf, mir macht das Spaß. Und ich sehe zu, wie das läuft bei dir.
Cool.
Und helfe dir das, weil ich das einfach geil finde, dass einer, der ist 61 Jahre alt.
Boah.
Und haut nochmal so ein Ding raus. Ja. Und gut, er ist schon ewig unterwegs da als Kleinkünstler. Der tritt ja auch bei Adlerherzen auf, das Eintracht-Musical vom Henny Nachtsheim. Da sind sie sogar Jahrhunderthalle mehrfach jetzt.
Boah.
Also das Ding ist voll durch die Decke gegangen. Die haben mit so kleinen Bühnen, drei Eich oder sowas, mit 200-300 Leuten angefangen. Und es ist komplett eskaliert, ich glaube, 5-mal in der Jahrhunderthalle.
Wow.
Das ist schon stark. Ja.
In der Jahrhunderthalle oder Jahrhunderthalle Club?
Nee, in der Jahrhunderthalle.
Super.
5-mal ausverkauft.
Krass.
Plus noch hier die kleinen 300-400 Leute Bühnen. Das sind, also die machen, glaube ich, 10 oder 12 Abende, wo die damit, und da glaube ich 5-mal in der Jahrhunderthalle. Nur noch Restkarten.
Schön.
Einzelne. Blub, blub.
Ach, das ist so herrlich, wenn man so wirklich seinen Traum lebt. Mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten. Ja. Bla, bla, bla.
Aber ich sehe, der keult aber richtig ran. Ja.
Ja.
Der ist jeden Tag da. Der hat mir vorhin, haben wir kurz mal geschwätzt, da hat er gesagt, der ist heute Morgen 4 heimgekommen und um 12 war er wieder da zum Aufräumen, weil er heute Abend wieder eine Veranstaltung hat und so. Das ist richtig krass. Ja.
Okay.
Aber gut, es muss ja, irgendwie muss ja laufen. Ne?
Ja.
Also von daher. Aber das sind, wie gesagt, das sind, ich weiß gar nicht, wie viel sind denn das? 10 Leute oder so sind wir insgesamt. Und jeder hat da so seine Ideen und Vorstellungen. Wir machen ein paar Sachen zusammen. Mhm. Dann wollen wir, also so bunte Abende wollen wir gestalten, aus dem Ensemble raus, immer andere Besetzung. Der eine macht das, der andere macht das. Ich bin halt eher so der Witzemacher oder Geschichtenerzähler. Die anderen singen, die machen Sketche. Also so bunte Abende soll es geben, aus dem Ensemble raus. Ja, das wird toll. Ich habe da richtig Bock drauf und ich kann es kaum erwarten, da loszulegen. Also die erste Veranstaltung soll im August starten dann.
Ah ja, perfekt.
Also sehr viel Planung halt jetzt erstmal,
ja, ja, klar.
Bis das Konzept steht und so. Und es soll ja auch gut werden.
Ja.
Ich meine, wir verlangen auch ein bisschen Eintritt. Das soll es auch schon knallen.
Ja.
Nicht so hingehudelt.
Ja, das ist halt mit meinem künstlerischen Leben. Ich bin halt nicht darauf ausgelegt, mit meiner Kunst in die Welt zu gehen. Ich mache das ja lieber für mich.
Warum?
Weil ich nicht professionell bin. Ich mache es nur zu meinem Spaß oder beziehungsweise zum Spaß mit den Menschen, mit denen ich das zusammen mache. Also Chor, ja, Band.
Tretet doch auch auf.
Ja, wir treten auf, aber wir kriegen ja mit dem Chor nicht viel Gage. Gerade so, dass es die Beschaffung der Noten. Genau. Und unsere Band, der Untertitel ist ja Die Unbuchbaren. Wir spielen nur für unsere Kollegen oder manchmal auch für Freunde. Und die Conny und die Heike aus dem Chor und ich, wir haben jetzt auch wieder ein Projekt gestartet.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, was das
genau
gibt.
Und meine Malerei, die ich jetzt
ich habe gesehen, hier das habe. Mit dem, was das erste war?
Eine Bergenie.
Das war gar nicht so schlecht.
Dankeschön.
Also dafür, dass du vorher noch nie so mit diesen Dingern gearbeitet hast.
Danke, danke.
Ja, doch.
Das war auch, das war wirklich ein Prozess. Die haben uns da hingesetzt. Also der Kurs heißt ja Malen mit Pflanzen malen mit Acrylfarben.
Mhm.
Und ich hatte ja so gar keine Ahnung. Also ich wusste ja nicht mal, wie man den Pinsel und die Farben benutzt, so ungefähr. Ich habe früher in der Schule mit Wasserfarben gemalt. So,
ja,
Punkt.
Wie wir alle.
Genau. Und dann hat die uns da so ein bisschen Gemüse hingelegt, so ein paar Rhabarberblätter, und vor mir lag diese Bergenie mit Wurzel. Dann sagt sie, ja, jetzt mach dir mal eine Zeichnung mit einem Bleistift auf so ein Zeichenblatt. Und ich dachte so, wie zeichne ich diese verblödete Blume, die da mit der Wurzel so auf der Seite liegt. Dann habe ich angefangen und dann hat die das Ding umgelegt und dann wusste ich nicht, wie ich weitermachen sollte, weil dann war die Perspektive verändert.
Ach so, okay.
Okay, dann hat sie noch ausgesehen wie rausgerissene Organe. Ich das Blatt umgedreht, habe nochmal neu angefangen. Ja, 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 das sieht schon eher nach Blättern aus, okay. Und dann sagte sie, so, und jetzt auf das Acrylmalpapier eine Skizze. Und dann so ein, haben wir so ganz, ganz dünn verwässert mit einem Grundierpinsel dann so einen roten, hellroten Hintergrund gemalt und dann diese Blätter da drauf.
Mhm.
Und dann habe ich einfach angefangen, erstmal so stumpf ausgemalt mit Grün. Dann habe ich so ein bisschen rumgespielt, das Grün zu mischen in verschiedene Grüntöne, dass es dann so Blatt zu der Blattfarbe gepasst hat und zu der hellen Blattunterseite. Dann hat das so ein paar rote Spitzen gehabt und dann fing ich so an, mit den Farben wirklich so rumzuspielen. Und das hat sich wirklich so ergeben. Das ist dann so gewachsen auf einmal. Und auf einmal hatte ich da so eine Pflanze. Dachte, ja. Geil, geil. Noch nie in meinem Leben gemalt. So, was?
Das Coole ist, wenn du malst, wenn du anfängst, sieht es immer scheiße aus.
Mhm.
Und irgendwann, je mehr du daran arbeitest auch und Details hinzufügst, wird's cool. Irgendwann.
Genau, und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, wie ich so die Wurzel male und so da so ein bisschen Struktur reinbringe. Ja. Und auf einmal war ich so voll im Flow und wusste auf einmal, was ich da tat. Das war sensationell.
Ja, das macht
innerhalb
das mit
von
Kopf.
Anderthalb, zwei Stunden. Das war geil. Ja.
Und warst nur im Bild, oder?
Ja, total.
Gut,
ich habe jetzt am Sonntag habe ich mir nochmal zwei Bilder vorgenommen. Da brauche ich keine Musik dabei, kein Hörbuch, kein Podcast, nichts.
Das ist wie meditieren.
Ich einfach ein Bild. Das ist geil. Ja. Super.
Ich mache das manchmal, um mich am Notruf zu beruhigen. Wir haben so einen Notizzettel nebendran, weil manchmal musst du dir tatsächlich was notieren, wenn es schnell gehen muss und so. Und da mache ich manchmal so kleine Bildchen drauf. Da kommen die schon immer so, oh, Medi hat wieder gemalt, was ist denn da und so. Und das beruhigt mich einfach.
Okay.
Weil wenn du 6-7 Stunden Notruf machst, ich sage mal, tick, 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 tick und irgendwann platzt du, weil das diese geballte Dummheit, die da anruft, die macht dich fertig. Echt, das ist ganz schlimm. Und deswegen ist es gut, wenn man sich so ein bisschen da rausziehen kann mit. Alles Psychologie. Egal, 3 Jahre noch. Gut, ja, schön. Finde ich gut, dass du das machst, weil das tut dir gut. Hast du vielleicht davor, das in der Therapie zu machen? Oder in der Reha?
Ja, das war ja.
Gibt es da Angebote?
Es gibt Ergotherapie in der Reha, genau.
Das ist aber doch was anderes, oder?
Ja, also ich hatte das letztes Mal in der Reha, da gab es Ergotherapie und da wusste ich halt so gar nicht, was ich machen sollte. Da haben sie angeboten, irgendwie so mit Speckstein behauen, hatte ich keinen Bock drauf. Hm. Weidenkorb flechten, hatte ich keinen Bock drauf. Tonfiguren formen.
Das ist schwer.
Genau. Und dann auch irgendwas mit Malen und oder Seidenmalerei. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich fand alles scheiße.
Schwierig.
Und dann hat die Ergotherapeutin hat mir dann nahegelegt, na, dann soll ich doch Seidenmalerei machen.
Und?
Habe ich so ein dämliches Mandala gemacht.
Oh. Das ist nicht so meine Welt.
Meine auch nicht.
Ja, aber ich glaube, also wenn du so Tonfiguren, das hört sich cool an, aber ich glaube, da kriegst du voll den Frust.
Ja, eben.
Weil das wird nie so, wie du es denkst.
Und das ist eben der Sinn, in Anführungszeichen, dieser Ergotherapie, dich auf etwas zu konzentrieren, deine Fehler zu akzeptieren.
Nee.
Doch.
Mach ich nicht.
Genau.
Mach ich nicht. Wenn ich sowas mache, dann muss das geil aussehen. Da habe ich keinen Bock drauf.
Es war ja auch nicht künstlerisches Gestalten, sondern ja, Ergotherapie.
Nee. Nee. Nein, du stellst dir eine Giraffe vor und dann kommt ein Elefant raus oder was?
Ja, genau.
Nee.
Richtig. Deswegen, ich hatte auch, hat mir alles nicht gefallen.
Das ist
weder die Seidenmalerei noch das Ergebnis dieser Therapie.
Ja, eben, das ist doch auch wieder dann selbst anlügen, weißt du? Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, je öfter du sagst, sieht ja eigentlich ganz gut aus, vielleicht glaubst du es dann irgendwann. Aber du weißt im Inneren, es ist scheiße.
Naja, pass auf. Dann Anfang des Jahres, als die Reha erstmal abgelehnt wurde, habe ich dann zu mir gesagt, ja, okay. Dann mache ich halt meine eigene Ergotherapie und habe mir eben diesen VHS-Kurs gebucht. Und da konnte ich mir dann aussuchen, was ich machen möchte. Und eben mit dem Ziel, was zu lernen und eben nicht Psychologie. Und dann habe ich dieses Blatt gemalt und hatte mir dann so ein anderes Grün angemischt und habe den Pinselstrich auf das falsche Blatt angesetzt. Und dann hatte ich da auf dem dunklen Blatt einen hellen grünen Strich. So, fuck.
Ja, kannst du ja drüber malen.
Ja, habe ich dann später auch. Und dann habe ich aber so zu der Kursleiterin gemeint, so, tja, ich halte das jetzt mit Bob Ross. It's a happy little mistake. Hat sie auch gelacht.
Ja, genau. Ja, wer das kann. Ich hätte schon wieder in die Ecke geschmissen. Weil bei mir geht es ja auch so. Also ich habe zum Beispiel im Urlaub an der Nordsee, Krezil ist Nordsee, ne? Krezil, da hing ein Bild an der Wand von einem Leuchtturm. In schwarz-weiß. Mhm. Mit wenigen Strichen. Also es war eigentlich eine Fotografie, die so ein bisschen bearbeitet wurde und so. Und da habe ich das immer da gesehen. Es hing da im Bad. Und ich so, boah, das kannst du eigentlich auch malen. Dann habe ich das abfotografiert und habe das versucht, zu Hause nachzumalen. Sagen wir es mal so. Das ist nicht das gleiche Bild. Es ist ein Leuchtturm. Es sieht ganz geil aus, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, habe sehr viel Detailarbeit reingesteckt habe. Die Scheiben habe ich ziemlich geil hingekriegt, so mit verschiedenen Stiften und Techniken und so. Sieht eigentlich ganz geil aus, aber es ist hinten und vorne nicht dieser Leuchtturm.
Aber das ist doch egal.
Ja, aber das sah so scheiße einfach aus.
Das hab ich ganz schnell gemerkt, dass jeder seinen eigenen Stil malt und dass du nicht genau das malen willst, was da vor dir liegt.
Das kannst du auch gar nicht.
Nee. Und das habe ich alles innerhalb dieser 2 Stunden schon gelernt, dass ich nicht gucken muss, wie malen die anderen und kann ich mir was abgucken und es muss möglichst realistisch aussehen. Nein, ich habe dann auf einmal so mit den Farben halt rumgespielt und habe dann festgestellt, dass so Impressionismus-Aquarelle, dass mir das total liegt.
Weißt du, was ich festgestellt habe? Wenn ich unsauber male, dann sieht es eigentlich ganz geil aus.
Genau.
Also es muss, darf nicht gerade sein bei mir.
Ja.
Also ein Lineal oder so. Das finde ich hässlich wie die Nacht.
Ja.
Und aber wenn du, und das ist auch so eine Stilart, und das machen viele auch extra, die machen dann nochmal so Kleckse am Schluss drauf. Mhm. Weißt du, die schnicken dann nochmal den Pinsel drüber oder sowas. Und das ist halt auch so eine Stilart einfach. Und
genau.
Die macht mir eigentlich am meisten Spaß und ist auch, liegt mir auch ganz gut.
Siehst du?
Ja.
Und deswegen macht man einfach das, was einem gefällt, was man kann, weil da kannst du dich am meisten drin austoben. Ob das alle schön finden nachher, ist scheißegal.
Das darfst du als Künstler mal gar nicht denken.
Und dann habe ich jetzt am Sonntag, was ich unbedingt nämlich malen wollte, war ein Rapsfeld.
Ein ganzes Feld, glaube ich.
Ja, so dieser typische Blick, weißt du, du stehst vor einem Rapsfeld und du siehst nur die grünen Stängel, die gelben Blüten und einen dramatischen Himmel im Hintergrund. Und dann habe ich da so Wolken reingemalt. Die erste Wolke war so, geht so. Und die zweite Wolke, die sieht so geil aus. Ey, das ist so eine coole Gewitterwolke.
Wolken sind gar nicht so einfach.
Oh, das muss ich jetzt, oder hast du das auch gesehen in meinem Status? Ich hatte es dann gepostet. Schon, war dann leider das Gelb ausgegangen für die kompletten Rapsblüten. Ja. Das
muss ich meine, eine Wolke sah ein bisschen verunglückt aus.
Ja, das war die erste.
Ach so, okay.
Genau, da habe ich noch geübt. Und die zweite, dachte ich, mega, das sieht so cool aus, weil ich habe dann so ein bisschen schwarz, grau, blau mit weiß gemischt und so. Und habe dann gedacht, irgendwann, das ist perfekt. So die Unterseite sieht dunkelgrau aus und nach oben hin ist die Wolke weiß. Oh, ich liebe diese Wolke.
Was auch voll schwer ist, so Brandung oder sowas. Sieht so easy aus, aber ist sau schwer.
Ja.
Habe ich auch mal probiert. Und dann gibt es Wachs, wie heißen die Stifte? Wachsbuntstifte. Die kannst du so verschmieren. Das sind so Wachsmalstifte, die gehen aufs Blatt und die sind dann so löchrig quasi. Dann nimmst du aber so Tempotaschentuch oder irgendeine Klinik und verreibst es.
Mhm.
Und da kannst du super geile Übergänge machen mit, also so fließend.
Ah, ja.
Oh, und dann wollte ich auch mal so aus dem Internet so ein Ding machen. Alter, ich bin bald verrückt geworden. So ein Sonnenuntergang. Weißt du, die machen ja, mach die hier, verwisch das hier, verwisch das
genau,
da, blablabla. Ja, aber wie fest drückst du drauf? Welche Menge an Stift nimmst du? Wie vermischst du es? Wo kommt welcher Klecks? Die wissen das ja alle. Das sind ja Profis.
Ja,
die haben das drauf, die haben es jahrelang geübt. Und die kommen dann, je einfacher es aussieht, desto schwieriger wird es. Das ist wie mit Gitarre und sonst allem anderen auch.
Ja.
Je einfacher es aussieht, desto schwieriger ist es. Und da habe ich hier es fortgeschmissen einfach. Das fand ich zu ertragen. Es sah so scheiße aus am Ende. Nee, schlimm. Mag ich nicht. Und da gebe ich halt ganz schnell auf. Ich muss bei Buntstiften bleiben.
Das ist doch okay.
Bleistift, Buntstiften. So,
dein Stil nicht gefunden und das ist...
Ja, noch nicht so richtig. Aber also ich weiß, wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann kann ich es. Ich müsste es nur mal wieder machen. Aber ich habe keine Zeit, ich muss Shows vorbereiten.
Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Ne? Ich habe ja, früher hat man zu mir immer gesagt, so, oh, du hältst nichts durch, du hörst immer auf und fängst dann das Nächste an. Das hatte für mich immer so den Charakter, so, ich halte nicht durch. Das habe ich aber jetzt erst, vorletzte Woche oder so, begriffen. Ich habe einfach so viele Interessen, dass ich, sobald ich das eine einigermaßen kann, wieder das Nächste lernen möchte. Das hat nichts mit nicht durchhalten können zu tun, sondern einfach, weil ich alles können möchte.
Genau.
Und das ist bei dir genauso.
Ich will,
du hast deine Malphasen, jetzt hast du wieder deine Kleinkunstbühnephase.
Genau, so ich mache das ja schon seit Jahren so.
Genau.
Und jetzt bin ich halt da die Bühne, da tobe ich mich jetzt aus. Und wenn das läuft, dann habe ich Zeit für andere Sachen.
Genau.
Jetzt muss ich nur zusehen, dass mein Buch fertig wird in den nächsten 2 Wochen. ja, das wird aber nichts. Aber eigentlich soll es im August rauskommen. Weil es eskaliert gerade in der Geschichte. Ja,
du weißt noch nicht, wie es endet, oder was?
Nee, nicht so wirklich. Ja, das ist ja so, ich weiß nicht, ob du schon mal erzählt hast, ich gucke ja immer nur zu beim Schreiben.
Ja.
Und da ist es gerade ein bisschen eskaliert.
Ups.
Und deswegen ist da noch ein bisschen mehr zu tun, als ich gedacht habe.
Ich wusste gar nicht, dass du wieder ein Buch schreibst.
Doch, doch. Was? Die Entführung des Attila. Das Maskottchen von der Eintracht.
Ist
Der Attila.
Ja. Doch, stimmt, hast du erzählt.
Ja, aber ich will nicht zu viel verraten. Sonst
nein, um Gottes Willen, wollen wir nicht.
Also ich weiß nur, dass ich kann so viel sagen. Waren ja im ersten Buch, Der Weg nach Sevilla, 3 Eintracht-Fans.
Mhm.
Die tauchen natürlich auch wieder auf. Das sind ja meine Helden. Diesmal kommen noch 3 Offenbacher dazu.
Ach du lieber Gott.
und noch drei Namenlose und da gibt's Chaos. Ja. Okay. Gut.
Sehr schön.
Dafür, dass ich da eigentlich nichts stehen hatte, heute haben wir doch wieder ganz gut die Zeit rumgebracht. Schon wieder eine halbe Stunde rum. Egal. Aber wir haben ja, wie jetzt seit der letzten Folge, gell? Letzte Folge,
ich glaube, das erste Mal.
Und jetzt für euch, liebe Sumpfis, die gute Nachricht des Monats.
Also, ich hatte ja vor einigen Folgen, vor 2 Jahren oder so, als Klugscheißer der Woche über diese Artemis-Mondmission gesprochen. Artemis nach der römischen Göttin benannt ist, weil diesmal eine Frau auf dem Mond landen soll. Und das war ja in 3 Schritte.
Ja, aber die sind ja jetzt nicht
gelandet. Nee, noch nicht. Das war in 3 Missionen aufgeteilt. Erst
ohne Leute.
Eine Rakete ohne Leute, ne? Genau. Die zweite war jetzt eine Mondumrundung.
Umrundung, genau.
Genau. Und die ist erfolgreich verlaufen. Das war letzte Woche oder so, Anfang April. Hier fliegt so eine scheiß kleine Mücke rum. Und genau, das ist erfolgreich verlaufen mit einer Frau an Bord. Aber bei der Mondlandung soll auch mindestens eine dabei sein. Ich weiß nicht, wie viele. Mhm. Auf jeden Fall, diese Astronautin heißt Christina Koch. Ist aber entgegen des Namens eine Amerikanerin.
Ich muss
gerade
sagen,
das ist keine
Deutsche. Christina
Koch. Oder Habak Koch.
Koch ist natürlich, ne?
Ja, Koch.
Weil die auch Koch sagen.
Ja, ja. Und ich fand das auch so schön. Ich habe immer mal wieder so ein paar Beiträge in Instagram gesehen. Es waren 4 AstronautInnen, also 3 Männer und diese eine Frau. Und die waren alle zwischen Mitte 40 und 50 Jahren alt. Also die Christina Koch ist so alt wie ich, die 47. Und fand ich total schön, dass da so eine Gen X-Crew hier einmal um den Mond geflogen ist. Und ja, wie gesagt, alles nach Plan gelaufen. Die sind glücklich wieder gelandet. Als die hinter dem Mond waren, waren die so weit von der Erde entfernt wie noch keine Mondcrew bisher. Oder überhaupt wie noch kein Mensch bisher, ja. Genau. Da habe ich mich erst gefragt, wieso? Weil die Apollo-Missionen sind ja auch um den Mond rumgeflogen. Aber genau, die sind weiter weggeflogen und der Mond ist ja auch mal näher, mal weiter von der Erde weg.
Haben eine andere Route genommen auch. Ich habe da so eine Grafik gesehen, also eine animierte Grafik, das war ganz cool. Wie die den Mond da getroffen haben und die sind, also die Apollo 13, was die drumherum geflogen sind, die hatten eine andere Route.
Okay.
Ja, deswegen.
Ja. Genau. Und das ist einmal die, finde ich, meine gute Nachricht des Monats, dass das erfolgreich gelaufen ist. Und was dann ja noch schön war, waren die Begleitberichte, als sie wieder nach Hause kam und der Hund sich so gefreut hat. Der Hund hat sie so lieb begrüßt. Und dann habe ich noch was gesehen, aber ich glaube, das war ein Fake, dass angeblich der Mann angerufen hätte und gefragt hätte, wo das und das, in welcher Schublade das ist oder so. Das war aber, glaube ich, ein Fake.
Das glaube ich
so nach dem Motto, der Mann kann nicht allein zu Hause bleiben.
Ja, manchmal ist das so. Also ich bin ja auch emotional abhängig von der Conny. Aber ich finde halt auch nicht alles, weil die Conny räumt immer auf.
Dann stellt mal die Schuhe von oben nach unten, schon sind sie weg.
Ja. Aber die Conny hat ja auch eine ganz andere Logik als alle. Also nicht nur so, also eine andere Logik, sondern die hat ihre eigene Logik. Und da wird es halt schon schwierig manchmal. Aber egal.
Sehr schön. Deine gute Nachricht.
Sehr gut. Meine gute Nachricht sind die sogenannten Samenbomben.
Da habe ich viele Bilder im Kopf zu.
Ja, aber ich meine die, es gibt mehrere Projekte und diese Samenbomben sind Wiederaufforstprogramme. Das heißt, also ich glaube, angefangen hat es in Asien, meine ich. Ja, so eine Mischung aus Dung, Lehm und Samen. Also
Bäume,
Baumsamen. Das wird zu so Bällen geformt und dann aus dem Flugzeug rausgeschmissen. Und in jedem Ball sind, weiß ich, 10.000 Samen oder sowas. Mhm. Und das hat eine Erfolgsquote von 10%.
Ach du lieber Gott.
Das ist viel.
Wirklich?
Das sind ja Millionen von Samen, die da runterballern. Und ich weiß doch, mit jedem Samen, guck mal, wie viel Samen so ein Baum abschmeißen, wie viele Bäume da draus werden am Ende.
Ja,
okay. Ja. Manche gehen nicht an, manche werden gefressen, manche werden niedergetrampelt und so. Das ist schon nicht schlecht. Und jetzt gibt es aber ein besonderes Programm. Und das wurde bis jetzt, also in Japan wurde es entwickelt mit Hubschraubern, in Asien haben es mit Flugzeugen gemacht und so. Und jetzt gibt es in Brasilien ein Programm mit Paraglidern.
Ach, wie witzig.
Die verbinden das auch mit Tourismus. Also die locken die Paraglider da an. Ihr könnt hier runterhüpfen und könnt dann
so 10 Samenbomben
mit. Und sind so Samenbomben mit. Und das sind, also mittlerweile ist es super viel, was da angeht. Und also die forsten da teilweise auch super wieder auf. Und da in Brasilien haben, das war so nach einem großen Brand, war wohl dieser Wald zerstört und die haben den jetzt mit Zusammenbomben wieder aufgezogen.
Quasi. Super.
Das ist richtig geil.
Schön.
Und sowas finde ich halt cool.
Ja.
Ja, weil das gibt wieder so ein bisschen Hoffnung, dass dann, wenn so Leute dann einfach gegen diese ganzen Geier da gehen, die das Zeug abholzen und dann einfach Zusammenbomben abschmeißen, finde ich halt irgendwie geil.
Ja. Und wer organisiert das? Ist das?
Das ist privat. Das sind so private Leute, die haben okay. da Bock drauf.
Die haben dann gesagt, okay,
also die hier machen es natürlich einen Zusammenhang mit der Arbeit mit der Regierung, weil es muss natürlich auch schon ein bisschen kontrolliert sein.
Ja, ja.
Kannst du nicht irgendeinen Scheiß da hinschmeißen.
Ja, ja, eben.
Aber
das auch ist, keine Monokulturen oder so?
Nee, das ist schon so. Also gut, es gibt ja so Wälder, wo das und das wächst. Es gibt einen Mischwald, Tannwald, Tralala-Wald.
Ja, aber mit der Regenwald. Kiefer kommst du jetzt schlecht in Vietnam voran. Ja,
genau, also das ist schon lokal abgewogen, ausgewogen. Und das machen die schon ganz gut.
Mhm.
Ja.
Schön.
Abenteuertourismus ist lukrativer als Landwirtschaft, steht hier als Überschrift. Siehst du, die haben während des vergangenen Karnevals sind Touristen da in diesem Park Sitio do Bosco und die haben 2000 Samenbomben abgeworfen da.
Cool.
Und da gibt es jetzt viele Kleinbauern, die umsatteln von Landwirtschaft
auf
Tourismus mit diesen Bomben. Das ist echt witzig.
Mal gucken, so wo es uns hinbringt.
Ja, ich hoffe, zu einer gesunden Fauna.
Das wäre schön.
Fauna ist das, gell? Hm? Was ist Flora?
Flora, du hast Fauna. Recht, Flora ist die Pflanzenwelt.
Flora ist die Pflanzenwelt.
Flora wie Flower.
Flower Power. Cool. Okay, Folge 84. Wer ist denn da dran?
Boah.
Ja, dann Attacke.
So, meine gemeinsam einsehbaren Sendungsnotizen sind heute etwas eingeschränkt. Ich entschuldige mich in aller Form dafür.
Einsehbar.
Mein erster Podcast, den ich heute vorstelle, ist brandneu und heißt Cuff Crimes.
Brand new.
Cuff Crimes.
Kafka.
Nein, Cuff Crimes.
Cuff wie Dorf oder wie?
Ja.
Ah, okay.
Der ist von der ARD, ist auch auf jeden Fall momentan, ich weiß nicht, ob sie das planen zu ändern, in der ARD Audiothek zu finden.
Sounds heißt es jetzt.
Ja, stimmt. Ich habe es hier drüber stehen. Sounds. Und behandelt absurde Verbrechen aus der Provinz.
Mhm.
Wie der Name schon sagt. Es gibt mittlerweile, ich glaube, erst 5 oder 6 Folgen. Genau, 6 Folgen. Die erste, die ich mir angehört habe. Maddie, was fällt dir ein zu dem Stichwort Maschendrahtzaun?
Maschendrahtzaun. Die,
und der Knallerbsenstrauch.
Ja, genau.
Regina,
genau, Regina, irgendwas. Was weiß ich.
Zindler.
Okay.
Genau, die haben das tatsächlich behandelt, den Fall.
Ernsthaft?
Ja, das ist die Folge 5 mit dem Titel Der berühmteste Zaun aller Zeiten.
Ja, definitiv.
Und da haben die Geschichte mal aufgerollt. Also ich habe das damals wirklich nur mitgekriegt von Stefan Raab, ja. Ne, der immer diesen...
Es war ja nur ein Nachbarschaftsstreit eigentlich.
Ja, genau. Und es ging so los, wir haben das in der Folge, wie gesagt, alles aufbereitet, dass die wohl schon zu DDR-Zeiten die Mutter von dieser Regina Zindler schon mit dem Nachbarn den Streit um den Zaun hatte. Weil sein Knallerbsenstrauch angeblich zu dicht am Zaun gewachsen ist.
Am Maschendrahtzaun. Die hat ja noch schon Sprachfehler.
Die hat halt schlimmstes, tiefstes Sächsisch eigentlich gesprochen.
Jetzt kann ich jetzt auch mal klugscheißen. Das ist kein Sprachfehler, das ist ein Sprechfehler.
Oh, okay.
Sprachfehler wäre, wenn du es falsch aussprichst. Ja. Und ein Sprechfehler ist, wenn du machst zum Beispiel oder lispelst.
Ja, lispeln
ist ein Sprechfehler. Und wenn du das Wort falsch aussprechen tust, dann ist es ein Sprachfehler.
Oh, okay. So, verstanden.
Das nur am Rande.
Danke. Ja, und auf jeden Fall zog sich das dann hin bis nach der Wende und in den 90er Jahren hatten die dann immer wieder den Streit und dieser andere Nachbar hat aber recht bekommen, weil sein Knallerbsenstrauch nämlich weit genug von ihrem Maschendrahtzaun entfernt stand. Und dann kam diese gute Frau auf die Idee, zu Barbara Salesch in die Sendung zu gehen. Weil die allererste Staffel von Barbara Salesch waren wirklich noch echte Fälle, echten Beteiligten. Alle folgenden Staffeln, die wurden dann durch Schauspieler dargestellt. Es waren zwar echte Fälle, glaube ich, oder inspiriert von echten Fällen, aber auf jeden Fall durch Schauspieler dargestellt, so Laienschauspieler. Mhm. Aber die erste Staffel waren halt noch echte Fälle mit den echten Beteiligten.
Oh Gott.
Das war Regina Zindler und Co.
Echt? Aber das hat ja keine Rechtskraft da, was die da gemacht haben, oder?
War ja,
das?
Doch. Die ist tatsächlich Juristin, die Barbara sagt.
Ja, die ist Richterin, ja. Aber war das eine richtige Gerichtsverhandlung dann, oder was?
Ja, schon. Weil sie hat, Spoiler, sie hat diesem Nachbarn recht gegeben. Der Knallerbsenstrauch stand weit genug weg vom Maschendrahtzaun.
Krass. Ach Gott, über was man sich aufregen kann. Was hat denn der Knallerbsenstrauch mit dem Maschendrahtzaun gemacht?
Er angeblich irgendwie so die Feuchtigkeit gehalten, angezogen, dass der gerostet ist.
Ah, okay.
Dann ist er aber meiner Meinung nach schlecht beschichtet gewesen.
Was ist denn ein Knallerbsenstrauch überhaupt?
Kennst du nicht die Knallerbsen, diese weißen Dinge, auf die man drauftritt und machen die?
Ach, die sind das.
Genau.
Ah, okay. Ich nicht gewusst, wie die heißen.
Knallerbsen.
Ja, logisch.
Ja, und dann erlangte dieses Dorf und dieser Zaun halt eben eine traurige Berühmtheit, sodass da alle möglichen Leute aus der Gegend hingepilgert sind.
Ja, klar.
Und sich das angucken wollten. Der Zaun wurde irgendwie abgerissen, weil er war ja verrostet.
Oh.
Und wurde dann auch noch verkauft als Souvenir.
Oh. Aber die hat da richtig Geld mit verdient. Also auch mit dem Lied. Ne?
Ja, natürlich.
Also ich meine, die hätte mal 100.000 Euro gekriegt.
Die hat richtige Tantiemen für das Lied gekriegt, ja. Genau. Und Ende vom Lied war, die sind dann weggezogen.
Ja, jetzt die Maschendrahtzahlen.
Ja.
Achso, die ist weggezogen.
In so eine Plattenbausiedlung,
weil sie
keinen Bock mehr auf ihren Garten hatte.
Puh, na gut.
Es war mir nicht, hatte ich nicht mehr im Kopf, dass das so.
Doch, also ich wusste, es ging da um irgendeinen Nachbarschaftsstreit.
Ja.
Aber was aber genau da?
Genau, aber dass also das so riesen Kreise ist.
Das hatte ich schon wieder vergessen.
Genau.
Aber das, ich kann mich da.
Ich kannte das halt eben nur von Stefan Raab. Ja, und
so noch was? Noch ein Beispiel?
Tatort Kuhweide.
Immer gut. Kühlschubsen.
Nee, schlimmer.
Schlimmer.
Die Menschen aus der Stadt kaufen ein Haus im Dorf und klagen gegen die Kuhglockenläuten.
Das kann ich ja leiden. Im Allgäu auch noch, ne?
Mhm.
Da habe ich auch was mitgekriegt.
Mhm.
Die ziehen da hin und wollen diese Glocken weghaben, ne?
Ja.
Das ist das, was das Allgäu eigentlich ausmacht.
Genau. Richtig.
Ich hoffe, die haben kein Recht gekriegt, oder?
Jein, da gab es ganz komische Verklausulierungen. Nur noch eine Kuh durfte die Glocke tragen und hier und durfte sich nur bis auf so und so viele Meter an dem Haus nähern, weil das Schlafzimmer da hinten raus. Und du greifst dir echt nur an den Kopf und denkst, was ist mit den Leuten los? Und vor allem, weißt du, du ziehst dahin, die wollten aus der Stadt raus, damit sie Ruhe haben. Und dann fangen sie erstmal Streit mit allen Einwohnern an. Was hast du denn da bitte für eine Ruhe? Also so behämmert.
Wir hatten das auch mal. Wir haben mal in Haarheim gewohnt und gegenüber war ein Gockel. So, wir sind auf dem Land, hier gibt es einen Gockel, meine Güte. So, und dann ist nebenan ein Anwalt eingezogen, so keine halbes Jahr gedauert, war der Gockel weg und der Nachbar mit dem Gockel hat rundherum Zettel eingeschmissen, falls ihr euch wundert, dass mein Gockel weg ist, der hat gesagt, ich soll ihn umbringen. Der musste den keulen quasi, ja. Weil der Anwalt gesagt hat, nach Gerichtsurteil. Sowieso, Hähne in der Nachbarschaft verboten, der muss weg. Und dann hat er aber als Racheaktion, sag ich mal, hat er überall Zettel reingeschmissen und hat gesagt, der ist dafür.
Der war's,
genau. Was vielleicht juristisch auch nicht ganz sauber war, aber.
Ja, aber kann ich verstehen.
Du ziehst da irgendwo hin und das Erste, was du machst, verklagst erstmal den Nachbar.
Genau. Das ist wie die Leute, die billig in Baugrund am Flughafengelände kaufen.
Genau, und dann sich über den Flugländer
und dann,
stellen.
Genau.
Ja.
Hat ja keine Ahnung.
Nein.
Ja, jedenfalls sehr lustiger Podcast. Die Folgen gehen so eine halbe, dreiviertel Stunde, so 38, 40 Minuten, kann man gut weghören. Mit den Moderatorinnen Anna Duschime, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und Katjana Gerz. Zwei junge Damen. Sehr lustig aufgearbeitet.
Cool.
Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Ich folge denen weiter. Also wäre natürlich cool, wenn die noch in anderen Podcasts.
Aber hört sich sehr unblutig an erstmal.
Ja, natürlich.
Ja. War auch eine coole Idee. Das ist sowieso eine Beobachtung, die ich habe. Also so richtige True Crime Podcasts gibt es nicht mehr. Die sind alle sehr.
Es ist ja auch alles abgehandelt.
Nischig. Ja, klar.
Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass mein Cousin mal auftaucht. In der Folge. Es ist halt ein Cold Case. Ich glaube, ich habe in der Öffentlichkeit noch nie drüber gesprochen. Mein Cousin wurde, wann war es, 2009? Ich glaube 2009. Ermordet.
Was?
Mhm.
Echt?
Mhm.
Okay.
Kam auch mal in Aktenzeichen XY.
Krass.
Und das war war auch ein Cuff Crime, das war in einem Dorf namens Weiler bei Bingen.
Mhm.
Ist halt, wie gesagt, leider ein Cold Case, es wurde nie aufgeklärt.
Krass.
Familienintern haben wir da so unsere Vorstellung, da möchte ich jetzt einfach nichts zu sagen.
Besser.
Ja, das wäre auch so ein klassischer Fall für ein Cuff Crime.
Krass.
Ja.
Thomas. Eigentlich ist ja erstaunlich, wie man, also so einmal im Leben, glaube ich, passiert was Krasses um die Ecke. So eine Theorie. Weil ich glaube, ich habe das mal erzählt, aber bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, um die Ecke, so 100 Meter, ist ein RAF-Mord passiert. Oh. Also ein interner RAF-Mord aber. Also die haben einen Verräter da quasi hingerichtet.
Boah.
Kehle aufgeschnitten und so, richtig krass. Und das ist wirklich 100 Meter von meinem Elternhaus weg. Und das war schon, da war auch riesen, ist durch die Medien gegangen, so Bilder mit dem blutigen Sessel und so in der Zeitung, so richtig krass, gell. Und dann hatten sie, glaube ich, irgend so ein, also damals gab es ja noch keine Podcasts, war irgend so eine Reportage mit dem Typ, der den da festgenommen hat, der hat sich da widerstandslos festnehmen lassen, das war halt so sein Ding, der hat sich an dem gerecht. Und die waren irgendwie so im RAF-Milieu unterwegs.
Boah.
Und ich habe einen Bekannter von mir, der auch schreibt, also Krimi-Autor, der war RAF-Jäger. Der war in der Ermittlungsgruppe gegen die RAF.
Holy moly.
Und hat hier die Ali Ulrike, Vini Bader-Meinhof da, die Bande, die hat da vor ihm gesessen, die hat er verhört und so.
Boah.
War super spannend.
Ja, da musst du echt Nerven aus Draht haben.
Ja, das war eben sein Job. Und dann war die RAF erledigt. Und, also es war ja so eine Soko, die haben ja nichts anderes gemacht, als die RAF zu jagen. Und dann hat er gesagt, naja, dann hatten wir die. Und dann haben wir da gesessen und haben uns die Falten aus dem Sack gezogen.
Das ist ja dann quasi, das ist schon so der Höhepunkt deiner Arbeitskarriere. Was willst du da noch machen?
Ja, das war dann, danach hat er dann nur noch Scheißdreck gemacht. Er hat dann, also er war dann schon ein bisschen älter und so und dann hat er nur noch irgendwie so Personenschutz und sowas gemacht. Aber das war dann so, also das finde ich halt auch krass, weil du jagst die bekanntesten Terroristen des Landes, Staatsfeind Nummer 1 und dann bist du Personenschützer für irgendeinen so blöden Minister oder sowas. Das ist halt okay.
Krass.
Irgendwas muss er ja jetzt machen, ne? Mhm. Kannst du ja nicht heimschicken, ist ja Beamter, was weiß ich. Und der schreibt jetzt ein Krimi nach dem anderen.
Ja, die Geschichte mit meinem Cousin damals war so, hat natürlich erstmal die ganze Familie geschockt.
Ja, klar.
Es war nicht weiter überraschend, weil wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um.
Korrekt.
Aber es ist halt krass, dass das passiert ist, ne? Und irgendwie so ein paar Tage später, als ich dann mal durchatmen konnte, habe ich dann gesagt, naja gut, es taugt immer noch als gute Story auf jeder Party und so ist es heute einfach.
Ja, aber...
Ich kann auf jeden Fall bei der Geschichte, wer hat die bescheuertste Familie ganz vorne mitwirken?
Ja, gut, das denken viele. Gerade an Weihnachten oder so.
Ja, Cuff Crimes.
Cool. Ja, ich bin heute auch sehr crime-lastig.
Okay.
Ich habe gleich zwei Crime-Podcasts dabei. Der erste ist Gerichtssaal 237. Hört sich an wie ein neuer Rapper ist in der Stadt, aber ist nicht so. Der Gerichtssaal 237 ist der Gerichtssaal vom Hamburger Landgericht, in dem die großen Fälle verhandelt werden. Und da ist die Elke Spanner, heißt die. Die ist Journalistin und auch gleichzeitig Juristin. Und die ist Gerichtsreporterin quasi. Und die berichtet der Anna Richter, die ihres Zeichens auch Journalistin ist, aber glaube ich keine Gerichtsreporterin, nur interessierte Journalistin. Und die ist quasi so, wie soll ich sagen, die ist Innendienst und die Elke Spanner ist der Außendienst quasi. So haben die so die Aufgaben ein bisschen geteilt. Und die Elke Spanner stellt der Anna Richter immer so spektakuläre Fälle, die in Hamburg verhandelt werden, vor.
Mhm.
Finde ich erstaunlich. Es gibt mittlerweile 141 Folgen. Nur aus Hamburg.
Und nur aus diesem Gerichtssaal.
Ja, nur. Boah. Ist schon krass, gell? Wie viel da. Und es sind richtig krasse Dinger dabei. Also hier der Robert Jesus zum Beispiel, der wurde da mal vor Gericht gezogen, weil er halt einfach nicht aufgehört hat, ein Gangster-Rapper zu sein. Immer und immer wieder. Ne? Und es wurde immer mehr. Und irgendwann haben sie.
Vermutlich war Gangster das Verbrechen, nicht Rapper.
Ja, das sind halt diese. Oh, weißt du, diese, weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh, ekelhaft, egal. Aber das sind natürlich auch, also schon richtig krasse Sachen dabei, Also es geht sehr, sehr oft um Mord. Also ein Fall finde ich ziemlich dramatisch. Da ging es um ein Kind, das im Schwimmunterricht ertrunken ist. Also das war doof. Die angeklagt war die Schwimmlehrerin. Das war ein Schwimmkurs in einem öffentlichen Schwimmbad. Und da waren halt keine Ahnung wie viele Kinder und eine Schwimmlehrerin. Ne? Das konnte ja nur in die Hose gehen. Und dann war dann halt irgendwie ein Kind hatte, ich weiß nicht, Nasenbluten oder irgendwas war mit dem Kind. Und dann hat die sich halt um das Kind gekümmert und in der Zeit ist die andere ersoffen. Schande. Und bis die es gemerkt haben, war es zu spät. Ja, die haben dann irgendwann haben die gesagt, okay, hier durchzählen, scheiße, es fehlt einer. Und dann irgendwie, oh Gott, dann war es schon zu spät. Also richtig schlimm. Also es ist schlimm für die Familie, schlimm für die Schwimmlehrerin.
Da wirst du doch deines Lebens nicht mehr froh.
Also
hat ja
gar keiner gewonnen. Ne? Nee. Also egal, was da hinten rauskommt. Ne? Also das fand ich ziemlich beeindruckend.
Und die haben, da gab es eine Gerichtsverhandlung.
Ja, wegen fahrlässiger Tötung.
Scheiße.
Für die Schwimmlehrerin, weil die halt ihre Aufsichtspflicht da verletzt hat.
Boah, wie bitter.
Ja, das war schon schlimm. Also das fand ich halt so, weißt du, die ist gestraft fürs Leben. Ja, weil das ist ja kein Mord in dem Sinn. Das hat
natürlich.
Die ja alles andere als extra gemacht.
Ja, und wie gesagt, und die ist ja selber wahrscheinlich
die hat auch
gezeichnet fürs Leben.
Logo. Also ganz bitter sowas. Boah. Ja, also gar nicht gut. Hier Satanismus oder Sadismus, so nicht Satanismus, das ist was anderes. Folter in der Handwerkerwohnung, so Sachen.
Ja, am Ende dann doch das Gleiche.
Ja. Ach, es geht auch mal hier um den Blockfall, Fallblock. Aber da geht es mir eher so um den Medienrummel vom Fallblock. Also der ist ja noch am Laufen mit dieser Kindsentführung von dem, jetzt nicht, Blockhaus, Steakhaus, Blockhaus.
Ach, das.
Und da ist doch die Tochter von diesem Steakhouse-Besitzer-Konglomerat, Riesenfirma, und die hat doch ihre Kinder entführen lassen, wohl. Also die waren beim Vater, Scheidung, ne? Und die sind in Dänemark und einmal hat er die Kinder entführt, der Vater. Dann hat aber, der ist dann in Dänemark gewesen, dann gab es natürlich Krummel mit Dänemark-Deutschland. Wer hat da jetzt recht? Die Dänen haben gesagt, die Kinder können hier bleiben. Die Deutschen haben gesagt, sie müssen nach Hause kommen und das hat sich ewig hingezogen. Der Vater hat in der Zeit genutzt, um die Mutter blöd zu reden. Ja.
Ey, diese Menschen machen sich keine Gedanken darüber, was das für die Kinder bedeutet.
Die sind völlig im Arsch. Ja. Komplett zerrissen, die ganze Familie. Und jetzt wird es halt in der Öffentlichkeit auch komplett
super breit
getreten. Ja. Die ist jetzt auch noch mit dem Gerhard Delling zusammen. Er ist ja auch nicht unbekannt. Ich weiß, du wirst ihn nicht kennen.
Richtig.
Sportreporter, ehemaliger, hat Nationalspiele kommentiert mit Günter Netzer und so weiter. Und also der ist auch nochmal bekannt, der ist auch Mitangeklagter, weil er, also es geht darum eigentlich letztendlich, ob die Frau Block eine israelische Firma beauftragt, Sicherheitsfirma beauftragt, ihre Kinder aus Dänemark zu entführen und sie ihr zu bringen. Also ich habe den Fall so ein bisschen verfolgt, weil es mich einfach interessiert, ich bin ja ein Gossip Girl, weißt du ja, und deswegen denke ich schon, dass die das gemacht hat, also spricht sehr viel dafür, dass die da den Auftrag gegeben hat, weil alles andere wäre dumm. Warum sollte denn eine israelische Firma hierher kommen, die Kinder entführen und sagen, so, hier, hast du deine Kinder wieder. Hier, haben wir doch gut gemacht. Ist egal. Also super auch, und es ist auch geil erklärt, weil das Geile, die Kombi Journalistin und Juristin, die kann halt auch juristische Begriffe erklären. Mhm. Also heute war wieder was, das kriegst du ja gar nicht mehr zusammen, wie das heißt. Das ist ja auch sowas, so hier, wie heißt's?
Neologismus.
Genau, denkst du. Also wenn da so Begriffe kommen, hab ich nie gehört, gibt's überhaupt nicht das Wort. Und die hat das, also bedingte Mord kam heute, oder bedingte Mordabsicht, das sind immer so Begriffe, die sind halt, das sind zwei Wörter, die bedeuten aber ein ganzes Buch.
Ja, ja.
Ja, wenn, dann und so. Ja. Und die hat's voll drauf.
Cool.
Die kann es auch gut erklären, so. Das ist echt geil. Und wie gesagt, 141 Fälle in
Wahnsinn.
Dem Kaliber. Da ist ganz schön was los in Hamburg. Ich dachte immer, wir wären die Hauptstadt des Verbrechens. Aber gut.
Ja.
Hamburg ist auch ein bisschen größer. Das,
also Marco sagt immer, die Statistiken für Frankfurt kommen hauptsächlich daher, dass am Flughafen halt ganz viele Zollvergehen
Ausländer,
oder so. Dann
Zoll,
halt,
genau. Ausländer, also Einreise.
Das kommt halt, zählt halt alles mit in die Statistik. Genau. Deswegen ist Frankfurt so schlimm.
Ist es ja gar nicht.
Nein. Bahnhof, voll die tolle Gegend und so.
Bahnhof super. Ganz toll, so sauber. Warst du schon mal in Moseleck?
Nein.
Moseleck ist die älteste Kneipe Frankfurts. 125 Jahre alt, meine ich. Also die hatten letztens irgendwie so ein Jubiläum. Gibt's schon immer eigentlich. Und wenn du da drin warst, kommst du raus, bist du durchgeimpft. Zeig ich dir. Das ist die räudigste Kneipe.
Hepatitis, Pocken.
Ja, alles. Und wenn du es überlebst, dann bist du geschimpft. Brauchst nie wieder zum Arzt. Passiert dir nichts, bist du unsterblich. Das ist der Hammer. Wir waren da mal im Betriebsausflug.
Ausflug? Ich dachte, du wärst im Einsatz gewesen.
Nee. Ich war oft im Bahnhofsviertel im Einsatz, aber nicht in Moseleck. Wir haben am Rande des Bahnhofsviertels gegessen, in so einem Burgerhaus. Also am Opernplatz quasi. Am Theaterplatz, Willy-Brandt-Platz. Und da ist so die Grenze zwischen schlecht und gut. Ne? Hm. Und wir sind dann von schlecht nach gut gelaufen, weil halt viele auch am Hauptbahnhof dann nach Hause fahren wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann gehen wir halt mal schön durch die Moselstraße. Alter, das ist ekelhaft. Ich meine, dir passiert ja eigentlich nichts. Nee. Ja? Aber das ganze Ambiente, was da in jeder Ecke liegt, ein zugekiffte, zugedröhnte, vollgesoffene, was weiß ich, es stinkt überall nach Kotze und sonst was. Und dann sind wir in dieses Moseleck rein, Tina. Das ist unbeschreiblich. Da sind die Möbel am Boden festgeschraubt. Die Stühle. Damit sich damit nicht kloppen. Die hatten hinterm Tresen wo so Kühe draufstehen. Kennst du das? Damit die Kacke durchfällt. Diese Gitter da. Ja? So ein Gitter hast du nur. Da waren abgetretene Kippen. Dieses Holz war zerflettert von diesem runtergeschütteten Bier und so. Das war so ekel. Ich hab da drin gestanden, ich fasse hier nichts an.
Was ist denn da für ein Klientel?
Ja, Bahnhofsviertel halt. Da gehen die Vollbluttrinker rein. Oh. Ja. Die haben alle so eine Stimme, weißt du? Das ist richtig übel. Ich habe gedacht, Alter, warum schleppt ihr mich hier rein?
Ja, aber wirklich.
Aber da haben wir so ein paar gehabt bei uns. Die sind so ein bisschen, da war noch so End-Corona-Zeit, so nach Corona grad. Und da haben bei uns echt ein paar Knacks weggekriegt. Ja.
Wer hat das nicht?
Ja. Und zwei oder drei sind vor der Kneipe stehen geblieben. Also ich bin rein, ich habe sogar ein Bier da drin getrunken. Es hat nicht schlecht geschmeckt, es war echt gut.
Du hast überlebt.
Da war ich sehr erstaunt, dass das Bier so lecker war. Aber ich habe da nichts angefasst. Ne? Also ich stand da in der Mitte vom Raum und habe mein Bier getrunken. Das Glas war sauber, also oberflächlich. Und das Bier hat echt gut geschmeckt. Es war gut temperiert und hat eine schöne Blume gehabt, alles cool. Aber ich habe dann irgendwie gesagt, Leute, ich muss hier raus, sonst wird es jetzt, ich kotze hier gleich hin, das ist richtig schlimm. Wow, das nur am Rande. Also Bahnhofsviertel ist eine Reise wert.
Ja.
Frankfurter Bahnhofsviertel, immer fein, immer Baustelle, immer was los. Auch sehr viele Anrufe aus der Gegend. Da liegt einer, haben Sie ihn mal angesprochen? Nee, ich traue mich nicht, gehen Sie mal hin. Na gut, hallo, brauchen Sie Hilfe? Verpiss dich! Ich glaube, der braucht doch keine Hilfe. So laufen die Notrufe ab da.
Das hatten wir vorhin off the records, oder? Das Berlin.
Berlin?
Mit wem habe ich darüber? Ach nee, darüber habe ich mit jemand anderem gesprochen. Dass es immer heißt, oh, Berlin, so tolle Stadt und da gibt's alles. Oh. So. Nein, wir haben in Frankfurt auch alles.
Ja,
alle inklusive, genau. Inklusive aller Krankheiten.
Wir haben aber kein Berghain.
Was ist das nochmal für ein Viertel?
Nein.
Kein was? Ich habe Berghain verstanden.
Berghain?
Hain.
Du weißt nicht, was das Berghain ist?
Nein.
Warst du auf der Artemis oder was? Bist du auch von hinterm Mond?
Ja, natürlich.
Das Berghain ist der bekannteste Club Deutschlands. Er hat immer auf, 24 Stunden am Tag. Und da kommst du nur rein, wenn du abgespaced bist. In Vollleder oder ganz komische Klamotten oder, also da ist rund um die Uhr ist da Party und gibt da drin Handyverbot.
Aus gutem Grund.
Keine Bilder machen und so, das ist ein Safe Space quasi. Und da geht's rund. Erst ein Bob ist dann im Mund, ne? Und so.
Ja, gut. Okay.
Das haben wir hier nicht. Aber wir haben andere Sachen. Ja, ich finde es immer schwierig. Also ich hatte, als ich meine Platzreife gemacht habe, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt hat. Und da war ein junger Mann aus München dabei. Der ist aus München hergezogen vor, weiß nicht, 1-2 Jahren. Und war relativ neu noch. Und hat dann, also waren zwei Frankfurter da. Und dann gefragt, sag mal, wo kann man denn in Frankfurt mal so hingehen? Und dann haben wir uns so angeguckt. Boah. Eigentlich, also früher mal, da war Alt-Sachsenhausen ganz geil. Ist aber eigentlich nur noch Shisha-Bar. Ansonsten, boah, ja, Römerberg. Fertig. Das war erschreckend.
Ja.
Was erzählst du einem Fremden, wenn ich in die Stadt komme, was mache ich hier?
Ach, dem ging es um Kultur und
ja,
und
wo man so mal Sightseeing schön und so hingehen kann.
Oder
also es gibt
Kneipen
ja schon
und Clubs.
Ganz nette Flecken. Also Lorberg ist ganz nett. dann haben wir ja, die Altstadt, Neue Altstadt, Römerberg, da so die Ecke, aber dann wird es auch schon richtig dünn.
Der Opernplatz finde ich schön. Was ich gerne Besuchern zeige oder früher immer gezeigt habe, ist der Kontrast in Frankfurt zwischen den alten und neuen Gebäuden. Das hast du zum Beispiel am Opernplatz. Du hast die alte Oper und dann diese modernen Hochhäuser, die dahinter rausragen. Und am Römer genauso.
Was schön ist natürlich der Palmgarten.
Oder überhaupt der Eiserne Steg. Einmal über den Eisernen Steg laufen. Ja, das ist ja
dieser Klumpen rund um Römerberg, Paulsplatz, Römerberg, Altstadt,
genau.
Dom.
Also,
ja, aber dann hört es aber schon auf, ne?
Macht dann nichts. Frankfurt ist eine kleine Stadt von der Fläche her.
Das ist ein Dorf.
Ja. Ist ja das Schöne. Das finde ich das Coole an Frankfurt.
Aber unten am Main ist eigentlich auch schön.
Genau. Ja. Main, Osthafen, der ist mittlerweile richtig schön.
Schön teuer.
Es ging jetzt um Sightseeing.
Ach so, Google.
Und wenn du da am Mainufer lang gehst, ja, an diesen alten Kränen und so weiter.
Das ist schon cool, ja. Das stimmt.
Und dann okay. Der Blick auf die Skyline und die Brücken.
Sehr schöne Ecken hier.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, also Frankfurt ist aber auch ein Kaff, ehrlich gesagt. Im Vergleich zu anderen Großstädten ist es schon ein Witz. Das muss doch nicht mal ins Ausland gehen. So, Hamburg ist eine Stadt,
ja.
Berlin ist eine Stadt, selbst genau. München, wobei München, wir müssen ja das G ist stumm. das ist groß, aber flach.
Ja.
Also München ist nett.
Ja, bestenfalls
das
nett.
Das wird es treffen, ne? Aber halt auch größer als Frankfurt. Ja, Ruhrgebiet ist so gar nicht meins. Ne? Köln finde ich richtig scheiße.
Mhm. Düsseldorf ist ganz schnucklig.
Da war ich nur einmal auf dem Japan-Tag, das war richtig schlimm. Aber sonst, das war, weil der Till wollte da unbedingt hin, der war so Japan-Fan und dann, oh ja, Japan-Tag, was soll da schon los sein? Mhm. Wir fahren nach Düsseldorf rein und im Radio, heute ist in Düsseldorf wieder Japan-Tag. Ungefähr 1 Million Menschen werden erwartet. Ich so, was? Und dann guckt mich der Till so im Rückspiegel an. Wenn ich dir das gesagt hätte, wärst du nicht hergefahren, oder? So, auf gar keinen Fall! Dann haben die wirklich auf 2 Kilometer am Rhein 1 Million Menschen. Auf so einer Promenade zwischen so Ständen. Da bist du da durchgeschoben worden. Ich habe nach einer Viertelstunde hab ich mich irgendwo hingesetzt. Da gesagt, wisst ihr was? Macht ihr euren Japan-Tag? Mhm. Holt mich hier wieder ab. Ich bin raus. Ach, das war so. Und dann sind die noch so Cosplayer-mäßig da durchgelaufen, hatten hier so Schwerter auf dem Rücken und haben da irgendwie so ganze Räume eingenommen. Das ist natürlich sinnvoll, eine Mücke auf dem Mikrofon totzuschlagen.
Es tut mir leid, aber sie saß da gerade.
Entschuldigung, ich habe meine Mücke erschlagen.
Die saß außerdem auf dem Popschutz und nicht auf dem Mikrofon.
Ja, die hat super geklappt. Egal, wir sind abgewischt. Abgeweicht.
Ist egal, wir wissen, dass der Japan-Tag schrecklich war.
Ja, war schlimm. Also Gerichtssaal 237. Yeah.
237 oder 237?
237 natürlich.
Nee, weiß ja nicht, wie man das bezeichnet.
Nee, schon okay. Geschickt. 237. Das ist halt einfach der Größte da. Und da werden halt die größten Fälle, weil da halt meistens öffentliches Interesse. Aber wie gesagt, super. Also ich finde, die machen das gut, die zwei Damen. Also die Anna
Rüther.
Die fragt sehr gut nach und die Egge Spanner erklärt es sehr gut. Und die macht es auch sehr strukturiert, vor allen Dingen finde ich das auch sehr, sehr gut. Und das Besondere an diesem Podcast ist halt, dass es die Gerichtsverhandlung ist, die da besprochen wird. Nicht der Fall, also der Fall schon, aber halt auch hauptsächlich die Gerichtsverhandlung. Wie sind die Angeklagten drauf? Also die ist ja immer dabei, die war ja live dabei und sagte, ja, der hat dann so und so reagiert auf das und das und so. Das ist schon, ja. Also richtig gut. So.
Ja, was sehr häufig den True-Crime-Podcasts vorgeworfen wird, ist, dass die dann auch die Opfer so umreißen. Dass die Opfer, die eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen, dass die dann auch so eine Hauptrolle spielen in True-Crime-Fällen.
Das,
und dass die dann so richtig vorgeführt werden.
Muss man sagen, da werden die Opfer geschützt. Also gerade heute das haben sie den Namen geändert.
Das ist super. Ja, das sowieso. Ja. Ja, Namen sollte man sowieso ändern.
Ja, gut.
Aber dass man das auch nicht so ausschlachtet und wie schlimm die geschädigt wurden. Und
Also was da auch häufig ist, es gibt auch Verständnis für den Täter. Zum Beispiel jetzt bei diesem Schwimmbad.
Ja, natürlich. Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendeine, also natürlich gibt es da Sympathien und Antipathien, sagen wir mal. Je nachdem, wie die halt auftreten. Und wenn da halt so ein Typ kommt und der tritt halt scheiße auf, dann sagt die das halt auch. Ja. Der ist da arrogant und so ohne Reue. Ne?
Der Klugscheißer der Woche.
Da habe ich was Interessantes gelernt kürzlich und stelle dir jetzt dieselbe Frage, die der Florian Freistetter in einem Podcast gestellt hat, den ich gehört habe. Maddie, wie geht's deinem Sexarm?
Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich, keine Ahnung.
Lass mich dich beruhigen, du hast keinen.
Okay. Was ist das? Sechsarm.
Also, wir sind hier in der Welt der Oktopoden, also Mehrzahl von Oktopus. Die haben ja bekanntlich 8 Arme.
Ja.
Und einer davon, und zwar.
Das ist der Penis, oder was?
Genau. Der dritte rechte Arm, ich weiß nicht, wo man da anfängt zu zählen.
Ja.
Der dritte rechte Arm, der übernimmt die Rolle des Penis.
Ist der auch entsprechend ausgerüstet?
Ja, der hat an der Spitze keine Saugnäpfe wie die anderen.
Aber es ist trotzdem ein Arm, oder was?
Ja, ja. Also der sieht so aus, erstmal auf den ersten Blick.
Aber wird er benutzt als Arm? Also ich halte mich ja auch nicht mit meinem Penis irgendwo fest.
Du nicht, aber der Oktopus.
Ja, deswegen frage ich.
Ja, so genau habe ich das jetzt gar nicht recherchiert.
Das ist doch die erste Frage, die man haben muss.
Mir auch egal. Der Oktopus kann 7 Sachen machen und dabei auch noch
pimpern, meinst du?
Genau. Kannst du dabei rasieren, Buch lesen.
Ja, genau. Ah, okay, ja.
Genau, also das ist ein zum Fortpflanzungsorgan umgebildeter Arm. Und wie alle anderen Arme kann sich auch dieser Arm vollständig regenerieren. Das wusste ich gar nicht, dass das.
Das ist fein. Das ist eine ganz neue Art von Penisverlängerung.
Naja, was heißt Verlängerung?
Naja, je nachdem, wie er nachwächst. Vielleicht ist es ja auch verkürzt, keine Ahnung. Ach, die können
vollständig regenerieren. Ja, das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch gerade gelernt. Dass,
so Blindschleichen.
Wenn du den Arm abhackst, dann.
Wie alt wird so ein Oktopus?
Hm? Ja. Das müsste ich jetzt weiter recherchieren, weil hier ging es jetzt nur um den Arm.
Naja, wenn sich irgendwas regenerieren kann, dann wird es bestimmt alt. So, jetzt meine Theorie.
Ja, wenn sich nur die Arme regenerieren können, ja, dann.
Blöd. Ja. Kriegt der alte Arme. Oder Junge. Eigentlich.
Die Arme junge Arme und alter Kopf, genau. Ist auch blöd.
Ach, manchmal denke ich mir, so junge Beine wären nicht schlecht.
Ja, das stimmt
für auch. Für meinen alten Körper.
Aber das fand ich eine sehr lustige Nachricht. Da gab es dann auch so Versuche, die sie mit Oktopoden gemacht haben. Die haben so, also der ist nicht so, dass jetzt hier Männchen, Weibchen sich gegenseitig antanzen und dann kriegt er plötzlich so einen steifen Arm. Und so, sondern. Genau. Auf jeden Fall haben die zwei Oktopoden separat voneinander gehalten, in zwei Aquarien oder so. Weibchen, Männchen. Und dann hat eben das Weibchen diese Hormone ausgestoßen und dann er so: Ah, du willst Nachwuchs.
Wird der auch hart oder wie?
Nee. Ich glaube nicht.
Ist eher so ein Fummler.
Ja, da kriegt der Tentakel-Sex aus den japanischen Mangas ganz andere. Oh Gott, oh Gott.
Müssen du musst doch mal zum Hausfrauen-Porno kommen, dann, ne? Ist klar.
Wir müssen hier unbedingt das FSK 18 auf diese Folge
Ach,
packen.
Ach, Quatsch. Ja. Weiter.
Nee, nix weiter.
Ach, nix weiter.
Nix weiter.
Du haust jetzt einfach mal so raus,
ja.
Dass so ein armer Oktopus keinen Harten kriegt. Oder braucht er einen Mujakra oder so? Ja.
Nee, braucht er ja nicht. Und der kann nachwachsen. Der braucht keinen Mujakra.
Das ist natürlich klasse. Ja.
Kommen wir zu meinem zweiten Podcast. Dieser Podcast ist eine Empfehlung von Maddie Müller. Ja, dieser Maddie, der mir gegenüber sitzt.
Ja. Für mich war er nix. Also schon, aber ich hatte da so meine Probleme mit.
Ich verstehe auch, warum. Also, wir haben hier den Podcast Paranormal Snacktivity.
Korrekt.
Ich dachte erst, da geht es um Snacks.
Echt?
Ja. Okay, hat ja gar nichts damit zu tun.
Nö.
Es ist einfach so ein Mystery-Podcast. Genau. Die erzählen Sachen über Mystery.
Also die.
Und Mythen.
Schmücken die auch ein bisschen aus.
Genau. Ja. Und machen sehr viel Quatsch zwischendrin.
Genau.
Und das ist das, was du vermutlich meintest. Die sind ab und zu echt busy drüber.
Ja, genau. Das war mir zu laut einfach.
Aber ansonsten, wie heißen die beiden, Felix und Björn? Finde ich die ganz, ganz cool, was die für Themen aufziehen. Zum Beispiel eine der aktuelleren Folgen ist die germanische Mythologie.
Ach, da sind wir wieder.
Ja, ne? Da werde ich nämlich höchst selbst jetzt hier diesen Aufruf starten, weil ihr hört hoffentlich diese Folge. Recherchiert doch mal was über die mesopotamische Mythologie.
Ja, macht das. Sehr interessant.
und dann auch gleich über das Gilgamesch-Epos. Wie viel weißt du über die germanische Mythologie?
Also ich weiß, dass es so ein bisschen wie die griechische vom Aufbau her war. Also es gibt mehrere Götter und einen Obergott. Der Obergott ist Odin.
Ja.
Odin ist der Boss. Thor ist der Gott des Donners.
Genau, ist der Sohn vom Odin.
Ich habe doch mal die Legende um Wildbrunn geschrieben, da sind die alle vorgekommen. Das ist doch das mit dem, Ragnarök? Nee.
Ragnarök.
Ragnarök.
Das ist die Götterdämmerung.
Genau, die Götterdämmerung, das war doch irgendwie so ein Kampfkriegsschlacht-Dings.
Ja. Und wer ehrenvoll im Krieg stirbt, der kommt nach Valhalla und so.
Ah, Valhalla. Gibt es auch als Museum irgendwo hier in der Gegend, gell? Valhalla ist doch hier in...
Nee, das ist doch in, jetzt kommt es wieder, Regensburg, so ein
Gebäude. Also jedenfalls gibt es irgendwo Valhalla.
Ja. Ah, hier das Halbwissen. Conny wird uns aufklären nach der Aufnahme der Folge.
Ja.
Also ich habe mal ein sehr dünnes Taschenbuch über die germanische Göttersage gelesen. Das war richtig gut zusammengefasst, ohne viel Schnickschnack und sehr gut zu lesen. Und die haben das jetzt in ihrer eigenen Version nochmal dargestellt. Hm. Das Geilste ist halt, ne, am Anfang war natürlich nichts, wie in jeder Schöpfungsgeschichte. Und dann war da auf einmal der Riese Tyr und der hat
die Tür aufgemacht.
Nee, der hat andere Riesen oder Götter aus seinen Achseln rausgeschwitzt.
Aus den Achselschweißgötter.
Jawohl.
Oh.
Dann habe ich vergessen, wer das war. Und
riechen die denn auch so?
Weiß ich nicht.
Hast du noch keinen getroffen?
Da habe ich aber mal eine Interpretation dazu gelesen. Oh, ich weiß nicht mehr wo und in welchem Zusammenhang. Aber die Menschen dachten früher, dass hier das Leben sitzt unter den Achseln, weil... Pass auf, wenn man da mit dem Speer reinsticht, ist man ja tot. Weil du dann die Lunge triffst.
Ja, aber nur eine.
Ja, oder von der linken Seite halt auch das Herz und so. Auf jeden Fall.
Das Herz liegt in der Mitte.
Ja.
Hör mal auf. Jeder denkt, das Herz liegt links. Das ist in der Mitte. Das
ja,
ist
aber
in der Mitte drücken.
So ein bisschen nach links gerichtet.
Ja, die Spitzen.
Egal.
Egal.
Egal, auf jeden Fall kann man trotzdem mit einem Speerhieb in die Achselhöhle.
Aber hallo.
Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
Die Achselhöhle, da ist ja gar nichts. Also wenn du hier reingehst, dann kommst du in die Schulter raus. Dann machst du Schlüsselbein kaputt. Ist natürlich unangenehm.
Mach doch mal ein bisschen Fantasie jetzt so.
Sehr unangenehm im Umgang, aber nicht tödlich.
Aber jetzt versuch doch mal diesen Gedankengang der frühen Menschen herzustellen, die keine Ahnung von der Anatomie hatten. Genau.
So. Also wenn du so eine Spitze hast, dann schaffst du es bis zum Herz.
Richtig, beide Lungenflügel und so.
Oder meinen die vielleicht hier rein? Also von vorne, so schräg vorne.
Was weiß denn ich?
Unten rein, dann ist blöd. Egal, mach weiter. Weil dann hast du ja direkte Verbindung, hast du Zwerchfellgefäß, direkte Verbindung zwischen Bauch und Lungenraum. Ach du lieber Gott, da fließt alles durch und es kollabiert, da fließt die Scheiße rein, wo es nicht hingehört. Eieiei, ein Chaos. Hör auf. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Schwer zu reparieren, würde ich sagen. Stimmt doch. Wenn dann noch ein Herzbeutel ist, puff, ach, hör auf.
Alles blutig, alles
Trauma,
blutig.
Trauma, Baby, Trauma. Gut, ja, tödlich.
Ja, und deswegen sitzt da das Leben und deswegen kann man da auch schon mal Götter ausschwitzen, wollte ich sagen.
Klingt zwar immer noch nicht logisch, aber gut. Ich will das jetzt mal nicht in Frage stellen, sind immerhin Götter, die sich das da irgendwie...
Ja, ja also, genau. Ne? So.
Kurze Zwischenfrage, wie lange leben Götter?
Bis sie von ihren Kindern umgebracht werden.
Nein,
nee?
Solange einer an die glaubt.
Ah.
Habe ich aus der Fernsehserie, die Conny geguckt hat, die irgendwie...
Gods,
irgendwas mit Gods, ja. Und da hat der gesagt, ja, solange Stimmt. jemand an mich glaubt, lebe ich.
Das war eine coole Serie, die basierte auf einem Buch von,
genau.
Ich vergesse
ist
alles.
Ist egal, von wem.
Neil Gaiman.
G-A-I-L-Man gibt es, glaube ich, Neil. Oder Gaiman? Irgendein Neil.
Und das halt mit den Göttern und so.
Und jetzt war der mit dem Trompete auf dem Mond. Oder war das der Radfahrer? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber die zwei Podcaster sind drüber, gell? Hm? Ja. Okay. Nee, auf jeden Fall Ich muss gestehen, die schweifen so weit ab, dass ich manchmal nicht ganz folgen kann. Ich denke, hä, wir sind jetzt auf das Thema gekommen. Aber ich finde cool, was die alles für Themen ansprechen. So auch japanische Mumien oder, also die reden halt über solche Mythen wie Skinwalker und gehen dann auch nach Asien hier, Samurais und japanische Monster und so. Also hat ganz viel Potenzial mit Geschichten, die ich gerne höre. Deswegen danke für den Tipp, lieber Maddie.
Gerne.
Mir hat der Podcast gefallen.
Finde ich gut.
Paranormal Snacktivity.
Zeig dich mal wieder. Unsere Geschmäcker sind doch sehr verschieden.
Ja, zum Glück.
Ja, natürlich. Macht es ja hier aus. Gut. Okay, dann komme ich zu meinem zweiten Podcast. Wieder mal True Crime. Und diesmal Hollywood Kills. Fugglinglange neuer Podcast. Hat erst 5 Folgen. Kommt immer donnerstags mit, jetzt kommt's, Stephen Gätjen.
Ui.
Und Caroline Frey. Stephen Gätjen, eh ein geiler Typ. Ich mag den total gerne. Ich finde ihn super sympathisch.
Jetzt muss ich wieder eine dumme Frage stellen. In der
oh Gott, sag mir bloß nicht, du kennst Stephen Gätjen nicht.
Mit der, unter der, wie heißt das, Gefahr, dass ich mich jetzt wieder vollkommen blamiere. Ist der auch von Viva, Moderator?
Ursprünglich von MTV.
MTV. Ach, lag ich ja gar nicht so falsch.
Nein.
Natürlich kenne ich Stephen Gätjen.
Natürlich. Der Filmexperte schlechthin bei uns in Deutschland. Der ist immer auf dem roten Teppich von Hollywood, wenn Oscar verliehen wird. Bei der Oscar-Verleihung wollte ich eigentlich sagen. Und er hat Joko und Klaas gegen ProSieben moderiert, ja, zum Beispiel. Aber guckst du ja bestimmt nicht.
Nee.
Weißt du, wer Joko und Klaas ist?
Ja.
Oh, immerhin,
Frau sensationell Becker. Dämlich. Aber darum soll es hier nicht gehen.
Die sind damit reich geworden.
Ich weiß. Viele Leute sind mit Dämlichkeiten reich geworden.
Egal, also Stephen Gätjen, ich finde ihn ein super cooler Typ. Und der ist, was ich an dem so geil finde, der ist so beherrscht. Der ist so nett. Der kann nicht böse Sachen sagen. Oder,
oh Gott.
Also ganz angenehmer Typ, finde ich. Also der hat so, der ist so eine grundsympathische Art. Ich glaube, der ist auch so. Ich habe ab und zu mal so ein Interview mit dem, also andere Podcast-Interview. Der ist einfach so, der ist super wohl erzogen. Ich glaube, sogar ein Diplomatenkind. Der hat lange in, war da Ärzte? Also irgendwie, der kommt aus gutem Hause, sagen wir es mal so. Und das
ist trotzdem eine Charaktereigenschaft,
ja, dass man klar. So. Ich glaube, der ist richtig gut erzogen worden. Und so. Und also ganz angenehmer Mensch, finde ich. Und die Caroline Frey, die ist jetzt eher unbekannt. Die ist eigentlich eine Journalistin, aber ist jetzt seit neuestem aus Thriller-Autorin. Also bei der kommt jetzt demnächst ein Thriller raus. Und das Konzept von Hollywood Kills ist, die behandeln Morde oder Kriminalfälle aus der Showbranche. Also die haben sich jetzt für den Anfang schon richtig Bretter rausgesucht, das erste. Und das wusste ich nicht. Aber du weißt, wer Matthew McConaughey ist?
Yes.
Und wer Woody Harrelson ist, weißt du auch?
Yes.
Die zwei sind ja Kumpels.
Genau.
Und es gibt das Gerücht, dass die zwei Brüder sind. Halbbrüder. weil die Mutter von Matthew McConaughey hatte mal was mit dem Vater von Woody Harrelson. In der Zeit, in der er auf die Welt kam, so rund.
Brother from another mother.
Ungefähr so. Nee, die gleiche Mutter.
Ach so.
Nee, doch. Nein, gleichen Vater. Brother from another father. Nee, brother, mother.
Whatever.
Mother. Nee, doch, von einer anderen Mutter. Logo. Also der Vater soll wohl. Und der Woody Harrelson hat gesagt, hier, Jürgen, mach mal Gentest. Und der Matthew McConaughey hat gesagt, nee, lass mal stecken. Weil er hat ja mehr zu verlieren. Woody Harrelson ist egal, er weiß, wer sein Vater ist. Ne?
Mhm.
Aber wenn der Matthew McConaughey hat ja was zu verlieren. Ne? Wenn rauskommt, dass die den gleichen Vater haben, hat er seinen Vater, den er die ganze Zeit für seinen Vater gehalten hat. Und deswegen hat er gesagt, nee, lass mal. Wir lassen so, wie es ist. Aber der Vater von Woody Harrelson, und das ist bewiesen, war ein Auftragskiller. Hast du nicht gewusst? Hm?
Nee.
Ich auch nicht. War völlig an mir vorbeigegangen. Und das war wohl ein ganz schlimmer Finger. Also der war.
Ach, so ein Auftragskiller. aber so ein netter Typ eigentlich, also eigentlich an sich.
Nee, eigentlich nicht. Das war so ein richtiger Weiberheld. Also der konnte wohl sehr gut Frauen bezirzen und war wohl sehr charmant auch und gut aussehend und hat, kann man sich bei Woody Harrelson nicht so vorstellen, dass der Vater so. Ja, ich weiß. aber wer weiß, vielleicht hat er ja die Gene von seiner Mutter, was weiß der Deibel. Jedenfalls fand ich es total krass, dass die, also, und der Woody Harrelson hat aber, also der Vater, der konnte wohl auch gut Leute manipulieren und so. Und der hat es dann irgendwie so geschafft, sich ab und zu mal rauszureden, aber irgendwann war dann halt auch Schluss und dann ab in den Knast für immer. Mhm. Und der Woody Harrelson hat sich tatsächlich dafür engagiert, dass der also wieder aufgerollt wird, sein Fall, weil er geglaubt hat, sein Vater ist unschuldig.
Ach krass.
Und es sind wohl alle Beweise sprechen gegen ihn.
Also, Scheiße.
Oh. Gut, es ist sein Vater. Ne?
Ja, natürlich.
Also da kannst du mir jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ne? Aber das Geile ist halt, die zwei sind ja auch beste Kumpels, ne? Also Woody Harrelson und Matthew McConaughey.
Es gibt auch so Namen für so, weißt du, wie das Red Pack?
Ja.
Da gibt es auch so Namen für so Filmkumpels. Da gibt es auch so Filme, wo immer, ach, jetzt fange ich wieder Spencer mit dem Namen.
Oder
Nee. Ein bisschen moderner. Ah, ich sehe ihn vor mir. Ich habe neulich noch einen Film mit dem
George
geguckt.
Clooney und Brad Pitt.
Nein. Ja. Egal. Und ich meine, Woody Harrelson und Matthew McConaughey gehören auch in dieses.
Da gibt es eine geile Serie.
Ich glaube, das heißt auch so ähnlich, nicht Red Pack, aber Brad Pack oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Aber die haben eine, Scheiße, so eine Krimiserie. Das ist so ähnlich wie Fargo, das sind immer so Staffeln, die haben den gleichen Namen, sind aber andere Schauspieler und andere Fälle, immer Kriminalfälle. Oh, leck mich doch. Ich das hasse.
Willkommen Conny, beim Podcast.
Conny rastet gerade aus. Ich sehe sie schon auf dem Sofa hocken.
Wir suchen nach Worten und Namen.
Das heißt sowieso, du Blödmann. Ja, Conny. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, also das wäre so ein Fall. Dann der ganz schlimme Fall, Whitney Houston. Oh, das ist bitter.
Whitney Houston.
Wusstest du auch nicht, dass Whitney Houston unter Verdacht steht, ermordet worden zu sein?
Doch, da gab es immer so ein Gemunkel.
Ja, genau. Die ist nämlich mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne gefunden worden.
Mm.
Und wenn sich jemand umbringen will, jetzt denk mal drüber nach, wenn der das in der Badewanne macht, wie läuft denn das ab?
Ja, man Pille, legt sich rückwärts rein. Man legt sich
rückwärts rein und geht dann unter. Und die lag mit dem Gesicht nach unten. Das macht so ein bisschen stutzig.
Aber die offizielle Erklärung war doch unter Drogen ertrunken, oder?
Ja.
Okay.
Ja, hatte sie auch ein Blut wohl, aber sie hatte auch Abschürfungen im Gesicht und so, die jetzt nicht von dem Sturz in die Wanne hätten. Und sie lag mit dem Gesicht nach unten.
Ach, krass.
Es gibt auch eine Unfalltheorie, dass sie halt besoffen und vollgedröhnt ausgerutscht und platsch. Aber es gibt so ein paar Wunden, die sind schwer zu erklären.
Okay.
Auch so Druckstellen und so.
Wow.
Das Krasse ist, ihre Tochter ist genauso gestorben.
Ja,
sehr unangenehm.
Mensch, Maddie, du hast so tolle Podcasts heute
und?
Im Programm.
Oh, oh.
Stimmung!
Ja, mein Gott, ist halt so. Und was auch interessant ist, dass ihre Tochter, also viele sagen ja und ich auch die Theorie, ihr Mann Bobby Brown war der Untergang. Ja, der Typ hat da das alles losgetreten, den ganzen Mist. So, und die haben ja noch ein Kind gekriegt und die Tochter, also die Whitney Houston hat einen jungen Mann aufgenommen. Also nicht adoptiert, aber die, es war so ein Problemkind irgendwie und irgendwie, keine Ahnung, hat die den adoptiert, aber nicht adoptiert, also bei sich aufgenommen. Und den hat ihre Tochter dann wohl irgendwie geheiratet und der steht im Verdacht, die Tochter umgebracht zu haben.
Mhm.
Aber auch die Mutter. Also es ist ganz verworren.
Wow.
Und kommt natürlich das Drama um Whitney Houston, die die geilste Stimme aller Zeiten hatte und dann voll abgekackt ist. Also ich kann mich erinnern, die hat hier da war sie schon ein Wrack, da hat sie nur noch 12 Kilo gewogen oder sowas. Ja. Und dann hat die hier in der Festhalle in Frankfurt einen Auftritt gehabt, da sind die Leute raus heulend.
Oh je.
Heulend rausgegangen, weil die gesagt haben, es kann nicht sein, dass die Frau sich so zerstört hat. Die hat keinen Ton getroffen, nix, ja, ganz schlimm. Dann hier Rob Reiner, kennst du den?
Nee.
Das ist ein Hollywood-Regisseur, der hat sehr bekannte Filme gemacht, zum Beispiel Harry und Sally. Harry und Sally.
Ah, die. Ich möchte dasselbe, was sie hatte.
Genau. Ich habe jetzt schon gedacht, du kennst den Film nicht. Stand By Me kennst du aber. Eine Frage der Ehre.
Ja.
Die hat ja alle. Wolf of Wall Street. Misery. Also der hat ein paar richtig klasse Dinge zu verantworten. Natürlich auch so ein paar Sachen wie Verliebt und Ausgeflippt. Naja, gut. King of the Kitchen. Kennt keine Sau. Egal. Jedenfalls der. Und der wurde von seinem eigenen Sohn erschlagen. Und seine Frau gleich mit. Ja, kann nicht so gut. Also das war halt auch so ein Problemkind, weißt du.
Mhm.
Sagt mal so. Also auch sehr interessant. Dann natürlich Notorious B.I.G. Wer ließ Biggie töten? Das sind ja auch 1000 Theorien.
Mhm.
Gibt ja auch welche, dass der Puff Daddy da mit drinsteckt und so weiter. Und das war ja so ein... Und jetzt die aktuelle Folge geht's um Bruce und Brandon Lee. Bruce Lee kennst du?
Ja.
Wirklich?
Ja, ich überlege, wer Brandon ist.
Sein Bruder Sohn. Oder so. Die sind ja beide auf mysteriöse Weise gestorben. Und der Brandon Lee wurde am Filmset erschossen, weil eine Kugel stecken geblieben ist. So ähnlich wie bei dem jetzt vom Bridges, der die Kamerafrau erschossen hat, aus Versehen. Alter, was ist los? Wo wohnst du denn? Du kriegst ja gar nichts mit.
In meinem Wolkenkuckucksheim.
Alec Baldwin heißt er. Aha. Nicht Bridges. Das ist die andere Familie, die Baldwin-Familie. Ja, die Jeff Bridges. Aber das ist der Alec Baldwin gewesen. Und der Alec Baldwin hat bei Dreharbeiten zu einem Western, der hatte so eine Knarre in die Hand gekriegt und da waren echte Kugeln drin. Wusste er natürlich nicht, weil die Waffenmeisterin geschlurrt hat. Die haben nämlich da am Set in der Pause rumgeballert, die Deppen.
Klingt auch wie ein schlechter Krimi.
Ganz übel, die Sache. Also das war, ich würde überhaupt drüber nachdenken. Und so ähnlich war es beim Brandon Lee. Der Bruce Lee ist wohl an einem geplatzten Aneurysma gestorben. Der hätte aber auch nicht sterben müssen, weil der nämlich mit einer Geliebten im Bett lag. Die wollte aber nicht raus, dass rauskommt, dass sie die Geliebte von Bruce Lee ist, weil sie keinen Bock auf den Stress mit der. Dann hat die erst den Produzenten angerufen. Der Produzent ist dann hingekommen. Dann hat der Produzent gesagt, oh, der ist ja gar nicht mehr aufwachbar. Ich rufe mal dem seinen Hausarzt an. Dann hat er den Hausarzt angerufen. Dann kam der Hausarzt.
Ist das jetzt eine Geschichte aus dem Podcast oder bist du ein bisschen abgeschweift?
Nein.
Wirklich?
Ja, das ist passiert.
Nein, ob das in dem Podcast vorkommt.
Ja, natürlich, woher soll ich das wissen sonst? Hollywood Hills.
Entschuldigung.
Angelehnt an Hollywood Hills. Und der Brandon Lee, wie gesagt, der ist am Set bei einer Szene erschossen worden, weil der Waffenmeister die Waffe nicht richtig kontrolliert hat. Da hat nämlich noch eine Kugel drin gesteckt, die da nichts verloren hatte. Es wird da auch erklärt, wie das kam. So. Also sehr bitter das Ganze. Auch wieder Nachlässigkeiten. Ne? Also ein Aneurysma ist keine Nachlässigkeit, aber das mit der, Pistole, das...
Nachlässigkeit klingt da fast wie sie.
Ja, aber es war eine Verkettung von Umständen.
Euphemismus.
Was ist Euphemismus?
Eine Verschönerung, eine Verherrlichung, eine Verharmlosung.
Ah. Euphemismus. Ich habe das schon mal gehört. Aber ich habe das nie angewendet. Weil ich eigentlich nicht weiß, was es ist. Aber jetzt weiß ich es
Also, ich habe gerade nebenher gegoogelt, deswegen klang ich so abgelenkt. Das soll ich einfach nicht tun. Ich habe nach der Schauspielergruppe. Ja, nee. Ja, ist jetzt auch schon 9 Uhr durch, ist jetzt mal Zeitverschluss hier. Ich habe irgendwie Blödsinn erzählt. Beziehungsweise Woody Harrelson und Matthew McConaughey gehören keiner bekannteren Schauspielergruppe an. Die ich meinte, dreht sich um Adam Sandler, den hatte ich vorhin gemeint. Und die nennen sich die Adam Sandler Crew.
Okay.
Und da gehören Leute zu wie Kevin James, Chris Rock, Steve Buscemi, wen kenne ich noch? Drew Barrymore.
Albernen.
Ja, genau. Klamotten. Fred Pack. Ich wusste Fred Pack damals. Fred? Oder ist das jetzt wieder was ganz anderes? Das ist Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Will Ferrell. Das ist ja wieder was ganz anderes. Okay, aber das Fred Pack hatte ich gemeint, aber das sind wiederum ganz andere Schauspieler. Okay, haben wir das auch geklärt.
Gut.
Oh Mann, Tina.
Alles verbotenerweise nebenher gegoogelt.
Mach ich nie wieder, versprochen.
Ahahaha. Was zahlst du, wenn du es trotzdem machst? Irgendeinen Einsatz brauchen wir jetzt. Lässt den Snoopy auf den Arsch tätowieren oder sowas. Du wolltest doch eh noch ein paar Tattoos.
Ja, als nächstes kommt der Drache auf den Rücken.
Drache?
Natürlich.
Warum kein Snoopy auf dem Dach? Der so liegt, der liegt ja immer so auf dem Dach. Von seiner Hütte.
Ja.
Ist doch voll witzig.
Ja.
Wie groß soll der werden?
Ganzer Rücken.
Alter.
Habe ich das noch nicht erzählt? Das war doch meine allererste Tattoo-Idee. So kam ich überhaupt auf diese Ideen mit dem Tattoo.
Ganzer Rücken.
Und zwar?
Und da willst du mir wieder 4 Tage die Conny klauen, oder wie?
Ja, das wird mehr als 4 Tage dauern. Das wird 8 Sitzungen oder so dauern, weil da mache ich nicht länger als 2 Stunden am Stück. Die Conny klauen. Oh.
Ja.
Deine arme Conny entführen.
Ich hasse es, ohne sie zu sein.
Oh. Nee, du das war doch meine allererste Tattoo-Idee. Eine Gitarre, um die sich ein so geschlängelter Drache in Form eines Notenschlüssels um den Hals windet und die Flügel nach beiden Seiten über meine Schulterblätter ausstreckt.
Du weißt schon, dass es nicht mehr weggeht.
Was?
Ich sag's ja nur. Naja gut, aber warum machst du es dann auf dem Rücken? Da siehst du es doch nie.
Soll ich mir auf die Titten machen oder was?
Ich sage jetzt nicht dieses T-Wort.
Weil es an jeder anderen Stelle auf dem Körper scheiße aussieht.
Ja, aber jetzt mal ehrlich.
Es mag ein Klischee sein mit Flügeln auf dem Rücken, aber.
Naja, es gibt ja die Flügel im Knick und so, das ist ja auch ganz
ja.
Schön. Das ist so wie so ein Arschgeweih.
Ja, genau. Aber so Drachenflügel, die sich über die Schulter blättern.
Du wirst es nie sehen.
Ich habe Spiegel zu Hause.
Ja, aber es ist nicht richtig.
Ich weiß, aber trotzdem. Ich gucke mir sehr gern meinen Kürbis an.
Ich will dir jetzt nichts zu ausreden oder so.
Wobei ich meinen Kürbis, da komme ich auch nicht um den ganzen Arm rum, muss ich auch vor den Spiegel stellen.
Ja, das kannst du aber eher mal so.
Und ich kann nur den Kaffee, kann ich komplett sehen.
Ja, so ist immer gut.
Aber. Genau, und dann steht er auch noch auf dem Kopf, wenn ich so gucke.
Ja, jetzt ist es andersrum.
Nee, dann wäre nämlich normalerweise, wenn ich den Arm hängen lasse, wird der Kaffee auslaufen. Das geht gar nicht.
Stimmt.
Wir sind schon wieder abgedriftet.
Ja.
Was mache ich, wenn ich das nächste Mal google beim, dann spende ich 50 Euro an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl.
Muss Tierschutz sein?
Oder was Ähnliches.
Kinderengel.
Kinderengel unterstützen wir doch eh.
Stimmt. Ja gut, da finden wir was. Aber ich gehe auf die Wette nicht ein. Weil ich verliere die.
Ach so, du, ja, genau. Gut.
Ich habe das nur gesagt, weil du mich das letzte Mal angekackt hast.
Ja, und du hast ja vollkommen recht. Guck, wie abgelenkt ich war, während du gesprochen hast.
So. Aber ich meine, es ist ja auch normal, wenn ich irgendwelche prominenten Namen sage und du mich komisch anguckst.
Ja.
Da kann man ja schon mal denken, wieso kennt die jetzt den Stephen Gätjen nicht?
Den kenne ich doch.
Naja, von MTV.
Ja.
1900 wann? 93?
Ja, immerhin. Weißt du, so die ganzen.
Der sieht nicht mehr so aus wie damals.
Ich weiß. Ich hab ja auch die letzte Staffel von The Masked Singer geguckt und war ganz stolz, dass ich Matthias Obtenhövel noch von MTV, von Viva kenne.
Der ist von
Viva? Ja. Und der sieht auch nicht mehr so aus wie früher. Nee. Und dann habe ich überlegt, Heike Makatsch sieht entfernt so aus.
Ja,
Stefan Raab sieht ja komplett anders aus.
Ja, der hat auch meiner Meinung nach, wäre der mal lieber weggeblieben. Das ist alles, ja.
Was haben wir heute gelernt?
Oje, was haben wir gelernt? Viele traurige Sachen.
Wer muss denn anfangen?
Du.
Ich habe gelernt, dass es auch auf dem Cuff Crimes gibt. Im Podcast Cuff Crimes, finde ich, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören, wenn du mir mal die Verlinkung schicken würdest.
Werde ich tun.
Und gut, ich kann es auch selber googeln. Und zwar während der Sendung. finde ich cool. Vor allen Dingen ist es halt auch mal nicht unbedingt Mord und Totschlag, sondern halt auch mal Märchendrahtzaun und Affenbrotbaum, was weiß ich hier. bestimmt lustig, interessant.
Ja.
Das war so das Erste, was ich heute gelernt habe. Ja,
ja, ich habe gelernt, dass es einen extra Saal im Hamburger Gericht gibt, in dem die großen Fälle verhandelt werden. Wird behandelt im Podcast Gerichtssaal 237.
Korrekt. So, dann haben wir noch gehört, dass Paranormal Snacktivity nichts zu essen sind. Das haben wir gelernt. Und zwar geht es da um verschiedene Mythen der ganzen Welt eigentlich, die ein bisschen abgespaced und ein bisschen humoristisch aufgearbeitet, sagen wir es mal so,
das hast du schön formuliert.
Dargeboten werden und den Leuten beigebracht werden. Ja.
Genau, und in Hollywood Kills habe ich jetzt noch verschiedene Schauspieler und Regisseurinnen-Namen gelernt, die ich jetzt nicht wiederhole, sonst muss ich wieder googeln. brandneuer Podcast, Hollywood Kills.
Ohne Fred Pack. noch.
Ja, genau, vielleicht kommt das noch.
So, mangels Vorschlägen müssen wir leider mal einen Titel vorschlagen. Ich nenne diese Folge Kaffgericht mit paranormalem Hollywood-Snack.
Perfekt.
Machen wir Snacks mit S hinten dran, noch besser. Snacker, ja, du bist also ein Snacker.
Snacker. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann.
Ich bin die Wurstfachverkäufer. Kennst du nicht?
Nein.
Helge Schneider.
Wir sind definitiv 90er Kids.
Eindeutig. Deshalb kommt im Posthofkeller Gen X.
Jawohl.
Ja, was bleibt uns noch? Wir müssen noch sagen, wie wir zu erreichen sind.
Oh ja, wenn ihr uns Vorschläge schicken wollt über Podcasts, entweder die ihr selber produziert, von denen ihr denkt, dass wir die hier vorstellen sollten, oder die ihr gerne hört und die wir hier noch nicht vorgestellt haben, und dann schickt uns eine E-Mail an irgendwas@impodcastsumpf.de.
Ja, das irgendwas steht auch für eure Namen.
Oder Podcast oder Perle.
Oder Maddie oder Tina oder Flynn oder Conny.
Flint mit Y. Oder unser Kontaktformular auf der Website, auf der Homepage. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da gibt es immer wieder irgendwelche Insider zu sehen, was wir hier gerade so treiben. Bilder zum Beispiel von meinem Tattoo, von Flynn. Abonniert diesen Podcast und, ganz wichtig, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Plattformen, denn das hilft uns und damit den anderen Podcasts sichtbarer zu werden und hilft uns so ein bisschen im Algorithmus. Oh, ich habe neulich, das muss ich unbedingt noch erwähnen, ich habe nach Stichwörtern gesucht in meiner Podcast-App im Antenna-Pod. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was es war, Behind the Scenes, hinter der Kulisse, Mythologie, irgend sowas habe ich eingegeben. Und da stand dann so eine Liste von 10, 12, 15 Podcasts und da stand mittendrin im Podcast-Sumpf.
Ach, wie schön.
Ja, wir sind schon so weit, wir werden schon in der Suche gefunden.
Cool.
Hat mich gefreut.
Fein, ja. Fein. Ja, da, was soll ich dazu sagen? Nichts.
Hast du noch einen Spruch der Woche?
Ja, auf jeden Fall, aber du musst erst.
Muss ich erst sagen? Okay. Ja, dann, liebe Sumpfis, bleibt sauber, denn wir gehen für euch in den Sumpf.
Denn es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können.
Wunderbar.
Das ist wieder so deep.
Tschüss.
Baba.
Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rheinmain.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken, da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem
die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten.
Oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen, nicht oder nicht ganz übernommen werden.
Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten.
Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet.
Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter Aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht.
Vielen Dank.
Und jetzt tschüss.
Tschüss.